Ich begrüße euch alle zur zweiten Veranstaltung unserer diesjährigen Konferenz, der fortgesetzten 12. Konferenz der Hauptbahnstrecke im eigenen Land. Ich finde es super, dass wir wie zu jeder Konferenz auch heute wieder Jörg Kronauer begrüßen dürfen. Und ja, es ist einfach super, dass Jörg jedes Jahr wieder sich die Zeit nimmt hier für uns, um einen Vortrag zu halten. Und ja, ich denke, Jörg, eigentlich muss ich Jörg wahrscheinlich nicht vorstellen. Die meisten kennen ihn schon, aber falls es jemand nicht kennt, Jörg Kronauer lebt in London, ist Soziologe und freier Journalist, Redakteur bei germanforeignpolicy.com, bekannt sicherlich vielen auch aus Artikeln, aus diversen Zeitungen und also linken Zeitschriften und Zeitungen, Publikationen. Hat auch diverseste Bücher in der letzten oder in den letzten Jahren veröffentlicht, unter anderem Meinst du, die Russen wollen Krieg oder Der Rivale, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und die Gegenwehr des Westens. Wir freuen uns sehr, dass Jörg heute wieder da ist und heute uns zu dem Thema Alle gegen alle im Licht der Corona-Pandemie, was in gewisser Weise eine Fortsetzung dessen ist, was wir letztes Jahr in der Online-Veranstaltung hatten, wo es auch um den Titel Alle gegen alle ging. Und dann würde ich Jörg das Wort geben.
Ja, danke. Freut mich sehr. Freut mich auch wirklich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, wieder ja auf unserer Konferenz reden zu können. Das ist wirklich eine, wie ich finde, sehr wichtige Sache. Und ja, insofern auch danke an euch dafür. Gut, dann würde ich direkt einsteigen. Alle gegen alle. Die Rivalität der großen Mächte auf dem Globus gegeneinander, die Bündnisoptionen, die sich da abzeichnen, die Widersprüche, die es da innerhalb von Bündnissen gibt. Ja, das ist ein riesiges Feld. Ich möchte zumindest die wichtigsten Punkte kurz anreißen und wir können dann gerne abschließend noch beliebig weiter darüber diskutieren. Ich habe versucht, es wirklich zu fokussieren auf all das, was im letzten Jahr passiert ist, seit wir uns bei dem eben Online-Referat im letzten Sommer getroffen haben. Das heißt, es geht also tatsächlich um die aktuelle Entwicklung und da natürlich ganz besonders unter dem Gesichtspunkt der Pandemie und der sich aus ihr ergebenden Corona-Krise, also der ökonomischen Krise. Das möchte ich versuchen, in den Fokus, speziell in den Fokus zu rücken. Ja, und da dann die aktuelle Geschichte eben, die aktuelle Entwicklung einzuordnen. Ich möchte aufteilen, das, was ich jetzt sage, auf ja jeweils unterschiedliche Mächte und wie sich das Verhältnis zwischen ihnen entwickelt, bevor ich am Schluss dann eingehen möchte auf ein Feld, in dem sich sehr vieles im Moment kristallisiert, nämlich der nicht die Pandemie als solche und auch nicht die Krise als solche, sondern der Kampf gegen die Pandemie im engeren Sinne. Also vor allem geht es da dann um die Impfungen, um die Impfstoffe, um die Optionen, die sich daraus ergeben, um die Blockaden, die da durchgeführt werden. Da möchte ich am Schluss dann, also in diesem Themenfeld möchte ich am Schluss dann alles sozusagen bündeln. Anfangen möchte ich mit der Entwicklung des Verhältnisses zwischen den beiden Mächten, die aktuell meiner Einschätzung nach die entscheidenden sind in der weltweiten, in der internationalen Politik und von deren Verhältnis auch für die Zukunft sehr, sehr viel abhängen wird. Nämlich das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Ja, hier im Westen die Vereinigten Staaten und Alaska eingekästelt und eben im Osten dann die Volksrepublik China. Wenn man sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern anschaut, da hat die Pandemie wirklich reingehauen, muss man ganz klar so sagen. Es sah Anfang 2020 ja so aus und es ist ja dann auch so gekommen, dass China tatsächlich erstmal von der Pandemie erstmal Januar, Februar 2020 überrollt worden ist. Klar, China, das erste Land, in dem die Pandemie wirklich sichtbar wurde, zum durchgebrochen ist dann auch und ja eben auch fürchterlich reingehauen hat mit einer schon recht hohen Zahl an Todesopfern. Um die 5.000 sind gezählt worden. Wahrscheinlich gibt es noch eine Dunkelziffer, wie bei allen Ländern. Aus heutiger Sicht ist das natürlich ein Klacks, also sofern man davon sprechen kann, aber im Vergleich zu den inzwischen mehr als 4.000 die Todesopfern, die in Indien täglich gezählt werden und den weit über 80.000 nach Schätzung von Wissenschaftlern vermutlich über 120.000 Menschen in der Bundesrepublik, die inzwischen umgekommen sind. Aber egal. China hat es dann relativ rasch geschafft, bekanntermaßen die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Das hat zur Folge gehabt, dass das Leben in China relativ bald wieder in Richtung Alltag gehen konnte. Und inzwischen wieder doch weitgehend ungehemmt ist durch die Pandemie. Das hatte auch Folgen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Es hatte zur Folge, dass die Volksrepublik China im vergangenen Jahr trotz der Pandemie ein Wirtschaftswachstum erzielen konnte, als einzige große Volkswirtschaft überhaupt, also wirklich große Volkswirtschaft, um 2,3%. Für chinesische Verhältnisse ist das wenig, aber für deutsche Verhältnisse wäre das immer noch ein ordentlicher Wert. Die Vereinigten Staaten im Gegensatz dazu sind wirklich verheerend in die Pandemie eingebrochen, damals noch unter der Regierung Trump. Die Vereinigten Staaten mit ihrem Nicht-Vorgehen gegen die Pandemie auch in der Weltöffentlichkeit praktisch wahrgenommen worden als ein Staat, der nicht in der Lage ist, dieser Pandemie etwas wirksam entgegenzusetzen. Das ist verbunden gewesen und ich denke, das sollte man nicht überschätzen, mit einem wirklich starken Ansehensverlust in vielen Ländern der Welt. Vielleicht also nicht oder nicht so sehr in Europa, aber natürlich ganz stark in Asien, in Ostasien, Südostasien. Nicht nur in China, wo insgesamt in vielen Ländern der Umgang mit der Pandemie ein deutlich erfolgreicherer gewesen ist als in den USA. Und wahrzunehmen, wie sehr die USA da eingebrochen sind, das ist ein Faktor, denke ich, dessen Wirkung man nicht unterschätzen sollte. Auch die Wahrnehmung etwa in Afrika, die vergleichen da ja durchaus zwischen China und den USA und ja, wer da erfolgreich ist und wer nicht, das hat sich schon in vielen Köpfen in der Welt eingegraben. Ökonomisch natürlich auch erkennbar. Die Vereinigten Staaten sind eingebrochen ökonomisch um 3,5%. Für dieses Jahr wird ein Wiederwachstum um 6,4% vorausgesagt aktuell. Das heißt also, sie könnten praktisch wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren, sogar einen leichten Anstieg erzielen. Aber das ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit China, das im letzten Jahr schon gewachsen ist und in diesem Jahr laut den Prognosen um mehr als 8% wachsen wird. Und das hat zur Folge, dass die Pandemie und die aus ihr folgende Wirtschaftskrise dazu führt, dass China in seinem gesamten wirtschaftlichen Aufholprozess schneller aufholt als gedacht. Während es vor kurzem noch so aussah, dass die chinesische Wirtschaftsleistung in absoluten Dollarwerten gemessen irgendwann im nächsten Jahrzehnt, in den 2030ern, das Niveau der Vereinigten Staaten erreichen wird, gehen inzwischen Prognosen davon aus, dass die chinesische Wirtschaftsleistung, wie gesagt, in absoluten US-Dollarwerten gemessen, schon 2028 oder 2029, also in 7 oder 8 Jahren, das Niveau der USA erreichen wird. Also dass China dann auch in absoluten Zahlen die größte Wirtschaftsmacht weltweit sein wird. Das in Verbindung mit dem weiterhin rasanten technologischen Aufstieg der Volksrepublik China natürlich ein Faktor, der ganz klar darauf hindeutet, dass die Zeit der Vereinigten Staaten als der dominanten Supermacht weltweit abgelaufen ist und oder in kurzer Zeit wirklich ablaufen wird und dass China auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten treten wird. Früher oder später, aber auf jeden Fall in absehbarer Zeit. Das ist nach wie vor das, wogegen die Vereinigten Staaten ankämpfen. Und man muss dazu sagen, der Personalwechsel im Weißen Haus von Trump zu Biden hat in dieser Hinsicht keine nennenswerte Veränderung mit sich gebracht. Es ist so, dass für die Vereinigten Staaten China nach wie vor wie unter der Regierung von Trump der Hauptgegner ist, also der Fixpunkt, auf den sie orientieren, den sie ganz zentral bekämpfen. Das ist weiterhin so und das geschieht auch weiterhin auf allen Ebenen. Man kann es sehen auf der Ebene der Wirtschaft. Dort führen die Vereinigten Staaten den Kampf gegen China, den Trump mit seinen Strafzöllen und mit seinen Sanktionen begonnen hat, genauso weiter fort. Die US-Strafzölle sind nach wie vor in Kraft. Sie wirken sich aus. Ganz aktuelles Beispiel. Tesla hat ja eine seiner Riesenfabriken in Shanghai gebaut. Und es gab bei Tesla eine Zeit lang die Überlegung, diese Riesenfabrik bei Shanghai zu erweitern und dann eben auch Autos, also diese Elektroautos von Tesla aus China in die Vereinigten Staaten zu exportieren. Das wird jetzt nicht geschehen, weil nämlich ein Teil der Strafzölle die Autos betrifft. Das heißt also, Autos aus China sind nach wie vor seit Trump von Zöllen betroffen, wenn sie in die USA geliefert werden sollen. Und insofern lohnt es sich für Tesla nicht, die Produktion in China jetzt wirklich maßgeblich weiter aufzustocken. Deswegen haben die jetzt gestern oder vorgestern ist es gewesen, bekannt gegeben, dass sie die Erweiterung ihrer Fabrik, die in Überlegung war, jetzt tatsächlich nicht durchführen werden. Man sieht also, die Strafzölle wirken sich nach wie vor weiter aus. Sie sind weiter in Kraft. Es gibt Überlegungen, die anzupassen, da in Verhandlungen mit China zu treten über eine Anpassung dieser Strafzölle, also Modifikationen im Wirtschaftskrieg, so muss man es sagen. Aber wie gesagt, das ist erstmal Zukunftsmusik. Weiterhin in Kraft sind natürlich auch die Sanktionen gegen eine ganze Reihe von chinesischen Unternehmen. Am bekanntesten zweifellos Huawei. Und ganz zentral bei dieser Sache die Halbleiter, deren Export vor allem an Huawei, aber auch an andere chinesische Unternehmen ganz stark eingeschränkt worden ist. In dem Wirtschaftskrieg der Vereinigten Staaten gegen China kristallisiert es sich immer deutlich heraus, dass die Halbleiter, die Computerchips, dass die tatsächlich einen ganz zentralen Stellenwert einnehmen. Klingt für viele erstmal komisch und ungewohnt, dass wirklich ein Element der Technologie halt eine so bedeutende Rolle spielen soll. Aber so ist es, denn gerade in einer Zeit, in der immer mehr mit Computern läuft, mit IT läuft, mit Elektronik läuft, wo künstliche Intelligenz immer mehr genutzt wird. All das braucht ja in hohem Maß und in großen, in rauen Mengen wirklich Halbleiter. Und wer diese Halbleiter hat, kann gewinnen. Wer diese Halbleiter nicht hat, verliert auf jeden Fall. So ist es. Und ja, insofern sprechen viele auch von einem Krieg mit Halbleitern, also sozusagen einer neuen Waffe im Großmächtekampf, nämlich der Verfügung über Halbleiter. Wenn es China gelingen sollte, China liegt bei der Halbleiterproduktion noch zurück, wenn es China gelingen sollte, diesen Rückstand aufzuholen, dann hat es Chancen, diesen Wirtschaftskrieg zu gewinnen. Wenn das nicht gelingt, sieht es schwierig aus für China. Man muss also da, denke ich, sehr genau drauf achten. China hat im vergangenen Jahr in anderen Bereichen Fortschritte erzielt, Erfolge erzielt. Einer davon ist einer, der klingt für uns erstmal sehr weit weg. Da geht es um ein Freihandelsbündnis, das heißt Regional Comprehensive Economic Partnership, abgekürzt RCEP. Und dieses Freihandelsabkommen schließt 15 Länder in Ost- und Südostasien und im Pazifikgebiet zusammen. Hier auf dieser Karte ist es zu sehen. Diese Karte hat all die 15 Länder eingefärbt, die diesem Freihandelsbündnis angehören. Das sind neben China auch Südkorea und Japan. Das sind im Süden Australien und Neuseeland. Und zu diesen 5 kommen noch die 10 Staaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN dazu. Also von Myanmar und Thailand im Nordwesten über Laos, Vietnam und Kambodscha, hier auch eben auf dem südostasiatischen Festland, dann Malaysia, Indonesien, Singapur, das Sultanat Brunei und die Philippinen. Das wäre die südostasiatische Inselwelt. Diese 15 Länder, von denen viele für uns eigentlich sehr fremd sind und mit denen die oft nicht viel verbinden können. Diese 15 Länder zusammengenommen bringen nicht nur 30% der Weltbevölkerung auf die Waage, also ein Drittel der Menschheit lebt in diesen 15 Ländern, knappes Drittel. Die bringen inzwischen auch ein knappes Drittel der globalen Wirtschaftsleistung auf die Waage. Und viele von ihnen wachsen sehr schnell. China natürlich vor allem wächst sehr schnell, aber auch in Südostasien wachsen einige Staaten sehr schnell. Und man kann also sehen, dass dieses Freihandelsbündnis ein sehr schnell wachsendes ist. Es ist schon heute das größte Freihandelsbündnis der Welt mit seinen 30% der Weltbevölkerung, 30% der globalen Wirtschaftsleistung. So viel bringt kein anderes Freihandelsbündnis auf die Waage. Und das hat zur Folge, dass, wenn man mal perspektivisch versucht, sich die Entwicklung der Weltwirtschaft vorzustellen, dann ist es so, das ist schon heute ein Schwerpunkt mit 30% der Wirtschaftsleistung. Und mit dem raschen Wachstum dieser Wirtschaftsleistung, rascher als woanders, wird dieses Freihandelsbündnis immer wichtiger werden. Das bedeutet aber auch, es wird immer wichtiger werden, welche Normen dort gelten, welche Standards dort gesetzt werden. Das heißt also, die Standards, die in der Asien-Pazifik-Region gesetzt werden, das sind Standards, mit denen wird sich die Weltwirtschaft auseinandersetzen müssen und an denen wird sich möglicherweise auch in Zukunft die Weltwirtschaft orientieren müssen. Dass dieses Freihandelsbündnis zustande gekommen ist, ist also insofern ein Erfolg für China, als damit auch ein großes Potenzial bei der globalen Normensetzung und Standardsetzung eben jetzt ja in das direkte chinesische Umfeld sich verlagert hat und unter direkten Einfluss Chinas geraten ist. Also strategisch ein ganz wichtiger Vorteil, auch wenn es in Europa relativ wenig thematisiert wird. Es ist ein Punkt, der im vergangenen November ist dieses Abkommen tatsächlich dann geschlossen worden, der eine ganz wichtige Entwicklung ist. Und übrigens, es zeigt auch, dass man redet ja oft davon, dass sich sozusagen der Schwerpunkt der Weltwirtschaft und damit auch der Weltpolitik hin nach China verlagert. Man müsste genauer sagen, er verlagert sich hin nach Asien an den Pazifik. Also das heißt also, der Aufstieg Asiens insgesamt lässt sich daran auch recht gut zeigen. Für die Vereinigten Staaten ist das natürlich nachteilig im wirtschaftlichen Machtkampf gegen China. Die Vereinigten Staaten sind aber längst dabei, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch den Machtkampf gegen China auszuweiten. Wirklich in Schwung gebracht hat das Barack Obama im Jahr 2011 mit seinem Pivot to Asia, also mit der Schwerpunktverlagerung nach Asien. Damit war nicht nur gemeint, dass die Vereinigten Staaten ihre politischen Aktivitäten stärker in die Asien-Pazifik-Region verlagern wollten, sondern auch, dass sie militärisch dort stärker Fuß fassen wollten. Es war angepeilt, zum Beispiel ungefähr 60% der US Navy, also der Marinestreitkräfte, im Pazifik zu haben und nicht mehr im Atlantik. Dieses Ziel ist, so sagen es zumindest chinesische Analysen, inzwischen tatsächlich erfüllt. Das heißt also, die Mehrheit der US Navy ist inzwischen in der Asien-Pazifik-Region oder, wie es im heutigen Sprachgebrauch heißt, im Indo-Pazifik. Indo-Pazifik nimmt noch in den Begriff mit rein den Indischen Ozean, also das Seegebiet hier. Das hat eine ganz einfache Überlegung zum Hintergrund, nämlich, und darauf möchte ich am Schluss noch kurz zu sprechen kommen, dass vor allem die Vereinigten Staaten zunehmend erfolgreich versuchen, Indien, hier auf dieser Karte nicht mehr zu sehen, in ihre Bündnisarbeit gegen China einzubeziehen. Und deswegen heißt es eben nicht mehr, deswegen spricht man nicht mehr von der Asien-Pazifik, sondern von der Indo-Pazifik-Region, um praktisch Staaten aus dieser Großregion hier dann eben ja, zu einem Bündnis gegen China zusammenzuschweißen. Im Rahmen der militärischen Aktivitäten haben die Vereinigten Staaten nicht nur mehr dort stationiert. Bei den Marines sollen es sogar schon 2/3 sein aller Streitkräfte, sagt eine chinesische Studie jedenfalls. Es ist inzwischen auch so, dass die Vereinigten Staaten ihre Aktivitäten im südchinesischen Meer hier in diesem Gewässer immer weiter ausweiten. Besonders im Brennpunkt zuletzt die Taiwanstraße hier und die Taiwanstraße hier und Taiwan überhaupt. Taiwan, das von den Vereinigten Staaten immer stärker aufgerüstet wird, die Beziehungen nach Taiwan werden gestärkt und ein weiterer Punkt wären Inseln, die sowohl Japan Hier zum Beispiel die Diaoyu heißen sie auf Chinesisch, Senkaku heißen sie auf Japanisch, eine Inselgruppe, die in jüngster Zeit wieder stark umstritten ist. Japan übt die Kontrolle über sie aus oder sagt zumindest die Kontrolle über sie auszuüben. Beansprucht werden sie aber auch von China und die Konflikte darum nehmen immer weiter zu. Das heißt, ja, und bei diesen Konflikten ist es selbstverständlich so, dass die Vereinigten Staaten sich gegen China stellen. Gegen China heißt in dem Fall auf die Seite Japans, dem engen Verbündeten der Vereinigten Staaten. Also ein weiterer Konfliktpunkt, dieser Konflikt um die Diaoyu oder Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer. All diese Konflikte sind welche, die auch ein militärisches Eskalationspotenzial haben, denn dort fahren Kriegsschiffe, die sich zuweilen auch nahe kommen. Und zwar kommen sich da zuweilen eben auch gegnerische Kriegsschiffe nahe. Und da kann es bei solchen Situationen, dann könnte es durchaus auch mal zu einem Unfall kommen, dass, sagen wir mal, ein chinesisches und ein US-amerikanisches Kriegsschiff zusammenstoßen. Und wenn das geschieht, dann ist ganz schnell die Eskalationsgefahr riesig und vielleicht sogar die Eskalation da. Man weiß das nicht. Die Gefahr nimmt also zu. Auch die sogenannten Wargames nehmen zu. Wargames, übersetzt Kriegsspiele, werden in den USA immer wieder abgehalten. Das sind nicht die üblichen Manöver. Da werden von Strategen tatsächlich an Computern und mit allen Hilfsmitteln, die man eben so hat, Szenarien durchgespielt, wie ein Krieg ablaufen könnte, wenn es zu einem Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China kommt. Aber dem möchte ich jetzt nicht weiter vorgreifen, denn das wird unser Thema ja am Sonntag sein, ne? Aber die sich abzeichnende Kriegsgefahr hier ist wirklich groß und mehr dazu am Sonntag. Es ist inzwischen so, und auch das ist relativ neu, dass gegen die ständigen Attacken der Vereinigten Staaten, gegen die ständigen Strafzölle, gegen Sanktionen, gegen diplomatische Attacken, dass China inzwischen angefangen hat, sich stärker zur Wehr zu setzen. Zum einen mit Gegensanktionen, dann aber inzwischen auch mit Mitteln der Diplomatie. Sehr deutlich war das Mitte März, als es zum ersten Treffen zwischen dem neuen US-Außenminister, dem Antony Blinken, und dem chinesischen Außenminister Wang Yi kam. Mit dabei waren der John Sullivan, also der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, und der Yang Zhiqi, der ranghöchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas. Und da war es so bei diesem Treffen, gab es am Anfang eine kurze öffentliche Szene, bevor die Medien dann aus dem Saal komplimentiert wurden und die eigentlichen Verhandlungen anfingen. Der Blinken hat die Gespräche in dem öffentlichen Teil damit eröffnet, dass er schwere Vorwürfe gegen China erhoben hat, also China auch diplomatisch attackiert hat. Die üblichen Geschichten, Menschenrechtsvorwürfe, Vorwürfe, die, Zitat, globale Stabilität, Zitat Ende, zu gefährden. Es war dann aber so, dass gegen diese wirklich aggressiven Vorwürfe sich die beiden chinesischen Diplomaten auch sehr scharf zur Wehr gesetzt haben und praktisch vor den Augen der Öffentlichkeit zum Gegenangriff übergegangen sind. Und das in der Öffentlichkeit, das ist wirklich in dieser Form neu gewesen. Der Wang, also der Außenminister, hat gesagt, die Vereinigten Staaten sollten, Zitat, ihre alte Gewohnheit hegemonialen Verhaltens beenden, Zitat Ende. Deutlicher geht es kaum. Während der Yang Zhiqi, also der ranghöchste Außenpolitiker der KP, gesagt hat, er sei nicht der Auffassung, dass, Zitat, die Länder der Welt die Meinung der USA für die internationale öffentliche Meinung halten, Zitat Ende. Weiter im Zitat, sie erkennen es nicht an, dass die Regeln, die von einer kleinen Gruppe Menschen gemacht werden, als Fundament für die internationale Ordnung dienen, Zitat Ende. Also wirklich ein verbaler Frontalangriff auf den Herrschaftsanspruch der Vereinigten Staaten, in dieser Form neu. Also China geht da wirklich offen zur Gegenwehr, auch zu Gegenangriffen über. Man kann es auf vielen Ebenen sehen. Ich möchte es nicht weiter ausführen, mehr gerne später noch in der Diskussion. Also der Konflikt spitzt sich weiter zu, er verschärft sich. Man muss schauen, wie es weitergeht. Gleichzeitig kocht ein anderer Konflikt weiter und er kocht auch sehr hoch, weiterhin. Das ist der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Russland in der Corona-Krise auch stark getroffen, die Wirtschaftsleistung um mehr als 3% eingebrochen, aber das ist nur in Anführungszeichen die Wirtschaftsleistung, denn es stellt sich raus, so legen es zumindest jüngste Forschungen nahe, dass Russland eine sehr hohe Opferzahl zu verzeichnen hat, wie bei vielen anderen Ländern auch deutlich höher als die offiziell angegebene. Aber es ist zusätzlich so, dass Russland neben einigen anderen Ländern Osteuropas vermutlich zu den 20 am stärksten getroffenen Ländern der Welt gehört, wenn man sich die Anzahl der Todesopfer pro 100.000 der Bevölkerung oder pro Million der Bevölkerung, also sozusagen die Prozent, die Todesziffer in Prozentangaben sozusagen vorstellt. Russland also stark getroffen von der Pandemie, gleichzeitig in einer Lage, in der Pandemie auch aktiv zu werden, dank des Sputnik-Impfstoffs, den Russland entwickelt hat und mit dem es inzwischen auch international auftritt, auch international Erfolge erzielt. Dazu aber, wie gesagt, am Schluss noch mehr in dem Schlussblock, den ich dann einschalten möchte. Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland kocht weiter. Die Vereinigten Staaten spitzen ihn sogar eher noch zu. Deutlich geworden daran, dass Biden Putin vor einigen Wochen, ist es gewesen, öffentlich als Killer bezeichnet hat. Also wirklich stumpfer und grober kann man eigentlich auf diplomatischer Ebene in der Öffentlichkeit kaum eskalieren. Russland hat daraufhin seinen Botschafter in den USA zu Konsultationen zurückgerufen. Das ist auf diplomatischer Ebene eine der höchsten Eskalationsstufen. Und es hat, das auch erstaunlich, die Vereinigten Staaten aufgefordert, dasselbe zu tun, nämlich ihren Botschafter auch zu Konsultationen zurückzuberufen. Und mit einigen Wochen Verzögerung haben die USA das dann schließlich auch getan. Das zeigt, wie angespannt die diplomatische Lage ist. Sie ist auch deswegen angespannt, weil die Vereinigten Staaten auch ihre Sanktionen weiter verschärft haben. Nicht nur Sanktionen gegen Personen, die Einreiseverbote in die USA haben und deren potenzielles Vermögen in den USA konfisziert wird. Ich meine, es ist immer so eine Sache, aber jemand, ein Russe oder eine Russin, der oder die wirklich Vermögen hat, ist nicht besonders gut beraten, im Moment Geld in den USA anzulegen. Das liegt völlig auf der Hand. Insofern ist es immer die Frage, ob solche Sanktionen wirklich mehr als einen symbolischen Wert haben oder einfach, dass sie Ärger in den russischen Eliten stiften. Man kann auch argumentieren, sie schweißen vielleicht sogar mehr zusammen. Aber das Entscheidende ist, dass die Vereinigten Staaten auch andere Sanktionen weiter vorangetrieben haben. Denn ab Mitte Juni sollen US-Finanzinstitute bestimmte russische Anleihen nicht mehr erwerben dürfen. Das bedeutet also, dass dem russischen Staatsfonds zum Beispiel, dass denen bestimmte Refinanzierungsmöglichkeiten verloren gehen. In der Finanzwelt ist das eine doch bedrohliche Sache. Es wird in Russland, wurde in den letzten Wochen zumindest, nach Möglichkeit runtergespielt. Das heißt, die haben versucht, den Ball flach zu haben. Aber dass die Vereinigten Staaten jetzt anfangen, wirklich die Finanzbranche immer stärker in ihre Sanktionspraxis reinzuziehen, das ist doch etwas, was aus russischer Sicht sehr bedrohlich ist, worauf Russland reagiert mit einer engeren Koordination mit der Volksrepublik China. Einer der Schritte, den Russland zuletzt gegangen ist, dass sie gesagt haben, sie bereiten sich im Prinzip auf den Worst Case, also auf den schlimmsten Fall vor, nämlich darauf, dass es Russland so geht wie Iran, nämlich dass die Vereinigten Staaten den Ausschluss vielleicht auch Russlands von dem internationalen Zahlungssystem SWIFT durchsetzen. Das bedeutet also, dass Russland praktisch vom globalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen wäre. Das ist eigentlich ein K.O.-Schlag für die Volkswirtschaft eines Landes. Und Russland bereitet sich jetzt wegen der ständigen US-Eskalationen explizit darauf vor, gemeinsam mit China. Und sie sagen, sie haben inzwischen schon Optionen entwickelt, wie man mit einem solchen Worst-Case-Szenario umgehen kann. Wir wollen hoffen, dass es nie dazu kommt, dass sie es ausprobieren müssen, ob es so funktioniert, wie sie sich das überlegen. Aber auch da sieht man, wie sehr die Konflikte, die Machtkämpfe da eskalieren. Man sieht es ohnehin auch auf militärischer Ebene. Gerade aktuell läuft das Manöver Defender Europe 21, also nach Defender Europe 20 im vergangenen Jahr, das wegen der Pandemie dann irgendwann abgebrochen wurde, eine zweite Version dieses Manövers. Diesmal, das trainiert nach wie vor, die Verlegung von US-Truppen in großem Maßstab aus den Vereinigten Staaten über den Atlantik und dann quer über den europäischen Kontinent in Richtung russische Grenzen. Also die Vorbereitung auf ein... War das mein Echo gerade oder hat?
Es war nur ein Echo, ja, aber da war nur ein Stimmschalter nicht
an. Ah, gut, okay. Ich dachte, es hätte jemand einen Einwand geäußert oder eine Frage. Ja, gut, also das Manöver, das wird jetzt jedes Jahr stattfinden und trainiert wird eben jedes Mal die Verlegung von US-Truppen Richtung russische Grenze für etwaige Kämpfe. Getestet wird dabei natürlich auch die Infrastruktur. Schwerpunkt ist diesmal, letztes Mal war es vor allem das Baltikum, der Ostseeraum, Schwerpunkt ist diesmal Südosteuropa, das Schwarzmeergebiet. Getestet wird immer auch ganz banal die Infrastruktur, also sind, platt gesagt, die Brücken in Albanien in der Lage, den Transport von schweren US-Panzern abzuwickeln. Viele Brücken sind das nicht, die brechen dann zusammen. Ne? Und da passiert schon mal der ein oder andere Unfall. Also es soll in der Vergangenheit dazu gekommen sein, dass US-Panzer in irgendwelchen Tunneln stecken geblieben sind. Ne? Also solche Sachen merkt man eben dann und dann muss da eben Abhilfe geschaffen werden. Das wird getestet. Auch da geht Russland inzwischen offensiver zu Gegenmaßnahmen über. Neulich hat ja für sehr viel Furore gesorgt, dass Russland nicht tatenlos abgewartet hat, bis dieses Defender Europe 21-Manöver stattfindet, sondern dass es selbst ein Manöver gestartet hat, nämlich an seiner Westgrenze, unweit der Grenze zur Ukraine und teilweise auch auf der Krim. Und ja, da gab es ja, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, Schlagzeilen über dieses russische Riesenmanöver und die, so wurde das beschrieben, Unverschämtheit, dass Russland eben jetzt die Ukraine bedroht und Szenarien, wo ein möglicher russischer Einfall, Einmarsch in die Ukraine an die Wand gemalt wurde, alles grober Unfug. Warum soll Russland ein Interesse dran haben, im jetzigen Zustand einen Krieg mit der NATO vom Zaun zu brechen? Aber tatsächlich ist es so gewesen, dass Russland gezeigt hat, wenn ihr uns da auf der Nase rumtanzt mit euren Manövern und mit eurer Kriegsvorbereitung, dann können wir auch, ne, dann bereiten wir uns eben auch offensiv auf einen Krieg mit euch vor, den wir nie starten wollen, aber wir sind eben bereit, die Herausforderungen anzunehmen und dann stehen wir eben direkt eben auch mal an der ukrainischen Grenze, so wie ihr an unseren Grenzen steht. Das war sozusagen die russische Antwort darauf. Auch hier kann man festhalten, Russland wehrt sich offensiver inzwischen, zieht sie nicht mehr nur zurück, geht auch tatsächlich gegen diese Bedrohung vor. Insgesamt zeigt das natürlich, wie gefährlich die gesamte Sache ist und welches Eskalationspotenzial darin steckt. Aber auch hier wieder möchte ich es dabei belassen und die Diskussion dann am Sonntag dann gerne weiterführen. Eingehen möchte ich jetzt erstmal kurz auf Deutschland und die EU. Insgesamt kann man sagen, dass in Europa die Pandemie sehr reingehauen hat. Zum einen die wirklich bis heute andauernde Unfähigkeit dieser Pandemie, eine schlagkräftige Antwort entgegenzusetzen. Ich denke, muss ich jetzt nicht viel Worte drüber verlieren. Das Desaster bei der Impfkampagne ist nur das jüngste Beispiel. Auch ökonomisch schlägt sich das wirklich dramatisch nieder. Rolf hat es heute früh behandelt, deswegen muss ich da auch gar nicht näher drauf eingehen. Es gab dramatische Einbrüche. Die Einbrüche waren außerhalb Deutschlands meistens stärker als eben in Deutschland. Das heißt also, es hatte zur Folge, dass in Europa praktisch eben die in der EU praktisch Deutschlands Rivalen stärker getroffen wurden. Frankreich vor allem. Frankreich ganz hart von der Krise getroffen. Insgesamt muss man auch sagen, dass mit dieser Krise von außerhalb Europas auch ein klarer Ansehensverlust verbunden ist. Also wenn man Menschen aus China gesprochen hat oder heute noch spricht, also in der Anfangsphase haben die das nicht glauben können, wie in Europa damit umgegangen worden ist mit dieser Krise. Also ich lebe ja in London und hier wurde besonders spät reagiert auf die Pandemie. Da gab es, selbst als in Deutschland es schon den ersten Lockdown gab, gab es hier noch Großveranstaltungen, also riesige Konzerte, Massenkonzerte praktisch. Und die Berichte davon, wenn man mit Chinesen oder Chinesinnen gesprochen hat, die haben nur sich an den Kopf gefasst. Ne? Die haben es nicht geglaubt, was in Europa möglich ist. Und diese Erkenntnis, was in Europa möglich ist oder eben nicht möglich ist, hat sich in vielen Köpfen festgesetzt. Ich denke, das müssen wir wirklich auch realisieren. Europa ist nicht mehr das Zentrum des Fortschritts, überhaupt nicht. Ne? Also und im Gegenteil, es fällt auf immer wieder mehr Feldern zurück. Und bei der Pandemie wurde das und wird das wirklich ganz, ganz deutlich. Kurz zur EU nochmal. Es ist innerhalb der EU so, dass nicht nur Deutschland weniger schlimm aus der Krise gekommen ist als Frankreich. Das heißt also, dass sich eben das Machtgefüge noch weiter zu deutschen Gunsten verschoben hat innerhalb der EU. Es ist auch so, dass insgesamt Südeuropa schlechter rausgekommen ist. Das heißt, das Nord-Süd-Gefälle verschiebt sich nochmal weiter. Und es ist weiterhin so, dass es nach wie vor auch Konflikte zwischen Deutschland und Frankreich gibt, die ein einheitliches, geschlossenes Vorgehen der EU im globalen Mächtekampf weiterhin erschweren. Ich möchte nur zwei kurze Stichpunkte nennen, denn näher wird morgen Vormittag Tomasz Konitz drauf eingehen, auch auf die Konflikte innerhalb der EU. Ein kleines Beispiel ist, dass ja der nächste Kampfjet, ne, also dieser Kampfjet der nächsten Generation, der so ein ganzes Kampfjet-System sein soll, das soll nicht nur ein Tarnkappen-Kampfjet sein, sondern einer, der in einem satellitengesteuerten Verbund mit Drohnen und Drohnenschwärmen fliegt und gleichzeitig über Satelliten auch mit Landsystemen verbunden werden kann und also so ein Ultra-High-Tech-Kriegssystem. Und das wird von Deutschland und Frankreich, also von Airbus mit starker Beteiligung der deutschen Standorte und das so in Frankreich hergestellt. Und eigentlich sollte man denken, wenn die so ein High-Tech-Ding da machen wollen, da muss man doch mit Hochtempo loslegen, ne? Denn die Welt wartet nicht auf einen. Die Welt entwickelt auch und China entwickelt sein Ding, die Vereinigten Staaten entwickeln sicherlich weiter. Und was passiert mit diesem deutsch-französischen Projekt? Die legen sich im Moment lahm, weil sie sich darüber streiten, wo welche Produktionsanteile gelagert werden, wo welche Patentrechte angesiedelt werden, ob nicht, das ist eine große Furcht der deutschen Seite, ob man nicht von Frankreich ein bisschen übers Ohr gehauen wird und hinterher ein bisschen weniger vom Kuchen abkriegt als Frankreich. Also solche Machtkämpfe zwischen Deutschland und Frankreich, die halten an, die eskalieren teilweise sogar. Aber wie gesagt, dazu mehr dann morgen Vormittag Tomasz Konitz. Das ist etwas, was die EU im globalen Machtkampf selbstverständlich lähmt. Und genauso ist es so, dass die EU im Moment dabei ist, sich mit einem anderen Problem zu verzocken. Und das ist der Brexit. Eigentlich sollte man denken, der Brexit ist jetzt eine gegessene Sache. Und eigentlich ist es auch so, dass es zu den erklärten Zielen der deutschen Außenpolitik wie auch der EU-Außenpolitik gehört, nach dem Brexit jetzt, den man sehr bedauert, gute Verhältnisse zu Großbritannien herzustellen, unter anderem und nicht zuletzt, weil Großbritannien nach wie vor militärisch sehr schlagkräftig ist. Der Gedanke ist, dass wenn die EU irgendwann militärisch wirklich mal eine Rolle im Weltmaßstab spielen soll, dann ist es auf jeden Fall angesagt, Großbritannien dabei zu haben, denn die EU alleine wird nicht so viel, definitiv nicht so viel militärisches Potenzial auf die Beine stellen können, dass sie mit den Vereinigten Staaten oder China ernsthaft rivalisieren kann. Dazu braucht sie auf jeden Fall das militärische Potenzial Großbritanniens, auch das Marinepotenzial Norwegens beispielsweise. Norwegen ja NATO-Mitglied, aber nicht EU. Gut, und die eigentliche Idee ist deswegen, ein gedeihliches Verhältnis zu Großbritannien hinzubekommen, um eben gemeinsam weltpolitisch auftreten zu können. Das Problem ist, dass die EU sich ständig mit irgendwelchen Fingerhakeleien mit Großbritannien verzockt. Jüngstes Beispiel, nur die Marineschiffe, die nach Jersey geschickt wurden, also diese Kanalinsel, die hier vor der französischen Küste liegt, wo es Streit um die Fischereirechte gab. Das ist etwas, die Fischereigeschichten, das war ja beim Brexit, bei den Verhandlungen über den Austrittsvertrag und dann über den Handelsvertrag zwischen Großbritannien und der EU eine sehr umstrittene Sache, denn die britischen Fischer wollen möglichst viel vom Fisch haben, die französischen Fischer wollen möglichst viel vom Fisch haben Und da gab es riesigen Streit drüber und jetzt eine wie auch immer geartete Lösung, die halt jetzt in der Praxis zu Konflikten führt. Und diese Konflikte sind tatsächlich soweit eskaliert. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass vor einigen Tagen da Frankreich gedroht hat, Jersey von der Stromversorgung abzuschneiden, also sag mal so einer Insel, die Energie zu kappen. Ne? Daraufhin hat die britische Regierung, hier die Tories, auch nicht von Pappe, 2 Marineschiffe demonstrativ vor die Küste von Jersey geschickt. Auch deswegen, weil dort Dutzende französische Fischer mit ihren Booten aufgefahren sind, um zu protestieren, weil Jersey ihre Anträge, dort fischen zu dürfen, zu langsam bearbeitet hat. Und daraufhin hat wiederum die französische Regierung Marineschiffe, also wirklich stumpf stupide Eskalation, die dort stattfindet und die einfach sinnlos sozusagen Kräfte verzehrt. Aber man muss einfach konstatieren, dass die EU nach wie vor Schwierigkeiten hat, ihr Verhältnis mit Großbritannien zu regeln. Und das schwächt sie auch in der globalen Rivalität. Also etwas, was man, denke ich, immer wieder auch im Blick haben muss. Übrigens, kleine Randbemerkung zum Thema Pandemie. Es hat die EU in Großbritannien wirklich sehr, sehr viel gekostet, was sich vor allem die Bundesregierung und auch andere Staaten bei ihrem Umgang mit dem Impfstoff von AstraZeneca geleistet haben, der hier an der Uni Oxford entwickelt worden ist und dann von AstraZeneca halt eben vertrieben wird. Die Probleme, die es bei diesem Impfstoff gibt, die kennen wir heute. Da kann man einen nationalen Umgang mit finden. Aber längst, noch lange bevor diese Probleme bekannt waren, hat die Bundesregierung praktisch diesen Impfstoff unter Beschuss genommen. Und zuerst wurde gesagt, da kann man keine über 65-Jährigen oder über 60-Jährigen mit impfen, weil die Tests da nicht ausführlich genug gewesen sind. Dann hat man irgendwann gesagt, dieser Impfstoff kann nicht für unter 65-Jährige verwendet werden, weil da bestimmte Nebenwirkungen auftreten. Dann lauter solche Geschichten. Und das ist hier in Großbritannien nicht nur in der Politik, sondern auch von der Bevölkerung wirklich auf breiter Ebene so wahrgenommen worden, dass die EU und vor allem eben die deutsche Regierung da ihre Privatgefecht gegen einen britischen Impfstoffhersteller und gegen Großbritannien durchführt und das mitten in einer Pandemie. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Sache, die in Deutschland recht wenig wahrgenommen wird, aber hier ist das wirklich Alltagsgespräch und eine ganze Menge, ich kenne auch eine Reihe von Menschen, die den Brexit immer abgelehnt haben aus so einer Europa-Idee raus und die sind komplett desillusioniert, was die EU angeht inzwischen. Und Deutschland und die EU haben so viele Sympathien verspielt und auch politisches Potenzial verspielt. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, da schlägt sich die Pandemie tatsächlich auch auf die innereuropäischen Kräfteverhältnisse und letztlich auch auf das machtpolitische Potenzial der EU im Äußeren nieder. Für die deutsche Politik, die ja mit der EU praktisch zur Weltmacht werden will, erklärt das Ziel, die, Zitat, strategische Autonomie zu erreichen. Das ist erklärtes Ziel der EU und strategische Autonomie. Das bedeutet ja nur, dass man auf Weltebene eben eine eigenständige Weltmachtpolitik betreiben können will. Und das bedeutet eben eine, die eigenständig vor allem von dem alten angestammten Bündnispartner ist, nämlich von den USA. Ja, Deutschland und die EU, die das wollen. Wie stehen Sie nun da in der Konkurrenz gegenüber den Vereinigten Staaten? Es wurde ja vor allem vor und nach dem Amtsantritt von Biden sehr viel geredet von der Wiederauferstehung des transatlantischen Bündnisses nach den harten Jahren der Trump-Zeit, als die Konflikte zwischen den USA und Deutschland und der EU auf der anderen Seite wirklich nicht zu übersehen waren. Tatsächlich ist es so, dass auch in diesem Fall die meisten Konflikte weiter bestehen. Das bedeutet also, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite durchaus eines ist, das eine Menge Spannungen beinhaltet, eine Menge Konfliktpotenzial beinhaltet und wo sehr harte Machtkämpfe ausgetragen werden. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, das sich rein auf die Wirtschaft bezieht. Das sind die Strafzölle. Wir wissen ja noch, ihr erinnert euch sicherlich, wie sich alle Welt aufgeregt hat über die Strafzölle, die die Trump-Administration verhängt hat. zum Beispiel Strafzölle gegen Stahlimporte. Es gab eine große Aufregung, es gab Gegenstrafzölle der EU und immer die große Hoffnung, dass mit einer Biden-Administration das alles beigelegt werden kann, vielleicht sogar ein großes transatlantisches Handelsbündnis geschmiedet werden kann, um eben auf Weltebene seinen transatlantischen Handelsblock bieten zu können. Tatsächlich ist es so, die Strafzölle sind immer noch in Kraft. Und die Vereinigten Staaten machen wenig Anstalten, diese Trumpschen Strafzölle aufzuheben. Es gibt vielmehr Äußerungen, die dahin gehen, dass man diese Strafzölle zumindest beim Stahl weiter behält, dass man eben sie verstetigt praktisch. Und das Thema könnte in den nächsten Wochen noch hochkochen, denn eigentlich sehen die Modalitäten der EU-Gegenzölle vor, dass die EU irgendwann, wenn die Vereinigten Staaten mit ihren Strafzöllen nicht einlenken, dass die EU dann eskaliert und ihre Gegenstrafzölle erhöht. Zum Beispiel Gegenstrafzölle auf US-Whisky und auf US-Harley-Davidsons. Und der Termin, wo das geschehen soll, das ist der 1. Juni in 2 Wochen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt also, eigentlich müsste die EU jetzt nach ihren eigenen Spielregeln die Gegenstrafzölle gegen die USA erhöhen, damit den Konflikt mit den Vereinigten Staaten noch ein bisschen weiter zuspitzen, weil die Vereinigten Staaten keine Anstellungen machen, im Strafzollkonflikt nachzugeben. Man wird sehen, wie das weitergeht. Das Eskalations- oder das Spannungspotenzial zwischen der EU und den USA hat sich gerade erst gezeigt am Streit um eine mögliche Freigabe der Patente auf Corona-Impfstoffe. Der Biden hat ja in einem plötzlichen Kursschwenk letzte Woche gesagt, die USA seien eventuell bereit, die Patente auf Corona-Impfstoffe freizugeben. Und daraufhin hat die Bundesregierung gesagt, nee, wir sind aber dagegen. Und daraufhin hat wiederum dann auch die EU gesagt, das wird mit uns so nicht geschehen, die Patente freizugeben. Aber damit ist natürlich, abgesehen von allen anderen Fragen, dazu am Schluss noch kurz, auch ein neuer transatlantischer Streitpunkt da. Und die alten sind nicht beigelegt. Ein Beispiel Nord Stream 2. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber die Bundesregierung, ich betone jetzt Regierung, beharrt weiterhin auf Nord Stream 2. Weiteres Beispiel, auch dazu noch ein bisschen mehr. China. Ne? Soll man die Wirtschaftsbeziehungen zu China aufrechterhalten? Die deutsche Wirtschaft hat, Rolf Fürst hat das heute früh ja beschrieben, im Moment überhaupt keine Alternative, zumindest wichtige zentrale Branchen wie die Kfz-Branche, die haben keine Alternative zum China-Geschäft im Moment schon gar nicht in der Krise. Also VW 43% des globalen Umsatzes allein in China, das ist ja wirklich irre. Ne? Ohne das China-Geschäft wäre VW nicht mal mehr ein Schatten seiner selbst. Insofern beharrt die Bundesregierung und mit ihr auch letztlich immer nach einigen Auseinandersetzungen die EU darauf, das China-Geschäft nicht zu gefährden. Und das ist auch ein Punkt, wo Deutschland und die EU in Konflikt stehen zu den Vereinigten Staaten, die ein schärferes Vorgehen, auch ökonomisch ein schärferes Vorgehen gegen China wollen. Das heißt also, die Konfliktpotenziale zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten auf der anderen Seite, die sind durchaus nennenswert, die Konfliktpotenziale. Die Konfliktpotenziale sind auch in anderer Hinsicht groß. Beispiel das Verhältnis zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, wie gesagt, dass die Bundesregierung weiterhin Nord Stream 2 durchsetzen will. Es gibt sogar Überlegungen, das noch auszubauen und nicht nur beim Erdgas enger zu kooperieren, sondern auch beim Wasserstoff enger zu kooperieren. Wasserstoff ist noch ein Zukunftsthema, insofern ungewiss, aber es ist durchaus denkbar, dass in Zukunft die Energieversorgung, zum Beispiel in der Industrie oder in der Luftfahrt oder auch beim Schwertransport auf der Straße, stark über Brennstoffzellen und damit mit Wasserstoff geregelt wird. Und dafür braucht man dann Wasserstoff. Und wenn man Wasserstoff halbwegs klimaverträglich herstellen will, dann kann man das mit aus Wind- und Sonnenenergie tun oder vielleicht auch unter bestimmten Bedingungen aus Erdgas tun. Und da gibt es die Überlegungen, eben Wasserstoff künftig aus Russland zu beziehen. Und das ist alles noch Zukunftsmusik. Es kann sein, dass das zu überhaupt nichts führt. Es ist aber denkbar, dass es dazu führt, dass Russland in Zukunft einer der großen Wasserstoffversorger Deutschlands und der EU wird und dass Pipelines wie Nord Stream 2 dann Wasserstoffpipelines werden. Und ja, das wäre dann ökonomisch natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und den will sich die Bundesregierung und den wollen sich auch ein guter Teil der deutschen Unternehmen, der deutschen Konzerne, nicht nehmen lassen. Insofern eine gewisse Wirtschaftskooperation liegt nach wie vor im Interesse des deutschen Kapitals und auch der Bundesregierung insofern. Gleichzeitig ist es so, dass nach wie vor die Bundesregierung und deutsche Strategen sich sehr daran stören, dass Russland immer noch den Anspruch hat, in Ost- und Südosteuropa, im Kaukasusgebiet, in Zentralasien machtpolitisch eine Rolle zu spielen, verkörpert dadurch, dass Russland die Krim in die Russische Föderation aufgenommen hat, verkörpert dadurch, dass Russland natürlich in der einen anderen oder anderen Form immer noch die Aufständischen, die ukrainischen Aufständischen in der Ostukraine unterstützt, sie nicht fallen lässt, verkörpert durch viele andere Sachen. Und das motiviert nach wie vor auch die Bundesregierung aus deutschem nationalem Eigeninteresse heraus, dazu den Machtkampf gegen Russland, trotz einer gewissen Wirtschaftskooperation, fortzuführen, also die Aggressionen gegen Russland fortzuführen. Jüngst gab es eine neue Runde von Sanktionen gegen Russland, vor allem eben gegen Personen, aber egal. Die Aggressionen wurden und werden eben immer weiter ausgebaut. Und das geht so weit, dass auf der einen Seite in Deutschland diejenigen, die sagen, wir wollen zumindest eine gewisse Kooperation mit Russland auf ökonomischer Ebene noch haben, dass die Angst haben, dass ihnen alle Fälle davonschwimmen. Neulich der Steinmeier, Bundespräsident, Zitat, nach der nachhaltigen Verschlechterung der Beziehungen zu Russland in den vergangenen Jahren sind die Energiebeziehungen Nord Stream 2 fast die letzte Brücke zwischen Russland und Europa. Fast die letzte Brücke, das ist ja irre. Ne? Und der Steinmeier hat dann noch gesagt, und um wirklich den alarmierenden Zustand deutlich zu machen, Zitat, mehr als 20 Millionen Menschen der damaligen Sowjetunion sind im Krieg zum Opfer gefallen. Das rechtfertigt kein Fehlverhalten in der russischen Politik heute, aber das größere Bild dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Zitat Ende. Das sagt der Steinmeier. Das zeigt auf der anderen Seite, wie alarmierend die Spannungen gegenüber Russland sind. Und ich möchte nur zwei, drei Belege dafür vorlesen, wie alarmierend die Eskalationsbereitschaft zumindest in Teilen der politischen Eliten in Deutschland ist. Da gibt es jetzt Leute aus den Denkfabriken, etwa eine Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, vom Kanzleramt finanziert, die sagt, man soll doch jetzt überlegen, zum Beispiel, Zitat, die militärischen Organe der EU zu beauftragen, eine entmilitarisierte Zone zwischen der Ukraine und Russland zu entwickeln, mit dem Ziel, beide Seiten zu entwaffnen, Zitat Ende. Das heißt also, die EU soll eine militärische, soll Truppen in die Ostukraine senden und dort beide Seiten entwaffnen. Und das zumindest dem Gedanken nach, sieht das vor, dass EU-Truppen russische Truppen entwaffnen sollen. Ne? Also schwer vorstellbar, wie das gehen soll. Eine andere Expertin der SWP, die sagt, man solle doch überlegen, Russland aus dem globalen Zahlungssystem SWIFT auszuschließen. Das fordern nicht mehr nur die Vereinigten Staaten, das fordern inzwischen auch welche aus den außenpolitischen Eliten in Deutschland. Der Außenpolitiker Alexander Lambsdorff hat gesagt, man müsse, Zitat, Russland dort treffen, wo es wirklich wehtut, Zitat Ende, zum Beispiel eine Sanktionspolitik durchsetzen, Zitat, die einem Embargo nahe kommt, Zitat Ende. Also totales Wirtschaftsembargo gegen Russland. Der Lambsdorff hat schon realisiert, dass das auch in Deutschland heftig kostet. Also wird auch wer in Deutschland für zahlen müssen. Aber der Lambsdorff sagt, wir müssen bereit sein, den Preis in Kauf zu nehmen. Und da wird das nun wirklich meiner Ansicht nach alarmierend. Die Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin, hat behauptet, Russland betreibe schon heute, Zitat, Kriegsführung mitten in Europa, Zitat Ende. Russland führt heute Krieg mitten in Europa? Sie hat gemeint, irgendwelche Cyberangriffe, die tatsächlich oder angeblich fälschlich zugeschrieben Russland verübt haben soll. Man weiß es ja in den meisten Fällen überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Sie meint damit natürlich auch russische propagandistische Tätigkeit, wie sie sich die westlichen Staaten immer schon angemaßt haben, die Russland sich eben inzwischen auch rausnimmt. Aber egal, sie hat von russischer Kriegführung mitten in Europa gesprochen. Und wenn man sagt, Russland führt Krieg, dann sagt man auch, wir haben das Recht, den Krieg zu beantworten. Also allein das sprachliche Eskalationsniveau ist wirklich erschreckend. Und Artikel aus der Zeit, Ende April erschienen, dort schreibt Alan Posener ist es gewesen, Zitat, gerade die kulturelle Linke muss sich von der Vorstellung lösen, der Frieden mit Russland um beinahe jeden Preis sei wegen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 1941 eine moralische Pflicht. Zitat Ende. Also Frieden mit Russland ist keine moralische Pflicht mehr. Wir haben das Recht, Krieg mit Russland zu führen, sagt die Zeit. Nicht die Welt, also nicht ein Rechtsaußenblatt, sondern die Zeit, die halt da angekommen ist, rechtsaußen, aber eigentlich nicht dort herkommt. Und gut. Also ein schreckendes Eskalationspotenzial auch in den Beziehungen zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, noch gekittet durch ein gewisses Interesse an Wirtschaftskooperationen, aber das wird immer weiter untergraben. Die Angriffe auf Nord Stream 2, die Versuche, diese Pipeline zu stoppen, habt ihr sicherlich alle mitgekriegt. Man wird sehen müssen, ob sie fertig gebaut und dann in Betrieb genommen wird. Sicher ist das auf jeden Fall nicht. Ähnlich komplex schaut es aus mit dem Verhältnis zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Die Corona-Krise hat da richtig reingehauen. Sie hat nicht nur gezeigt, China ist in der Lage, sich gegen eine solche Pandemie mit Erfolg zu kämpfen. Etwas, was die EU bislang nicht gezeigt hat. China ist auch tatsächlich zum Rettungsanker der deutschen Exportwirtschaft geworden, wie es eben Rolf heute früh schon gesagt hat. Muss ich nicht näher darauf eingehen jetzt. Die EU hat sich auf die Formel geeinigt. Vielleicht noch ein Gedanke vorher. Es ist natürlich so, dass auch Deutschland und die EU, denen ist natürlich auch vollkommen klar, dass China nicht nur ökonomisch aufsteigt, sondern auch weltpolitisch aufsteigt und damit natürlich auch dem weltpolitischen Dominanzanspruch des Westens etwas entgegensetzt. Und wenn sozusagen der Westen China nicht im Aufstieg hindert, dann wird es irgendwann, was weiß ich, egal sein, ob der Westen Sanktionen gegen ein Land verhängt oder nicht, er wird das nicht mehr in die Knie zwingen können. Und also dieses Gewaltpotenzial des Westens wird der Westen nicht mehr ausüben können. Das heißt also, der Westen wird an Einfluss verlieren, wenn China weiterhin so aufsteigt, wie es jetzt in den letzten Jahren getan hat. Das bedeutet auch aus Sicht der deutschen Eliten, sage ich jetzt mal, um es auf Deutschland zu fokussieren, liegt es durchaus im eigenen nationalen Interesse, den Aufstieg Chinas zu stoppen. Und dass man also etwas unternimmt, um den Aufstieg Chinas zu stoppen, ist nicht eine Anbiederung an US-Interessen. Das ist Eigeninteresse der deutschen Eliten unter den gegenwärtigen Verhältnissen auf globaler Ebene. Insofern es ist so, dass sich Deutschland und die EU auf eine Formel geeinigt haben, die so lautet, dass man sagt, China ist auf der einen Seite Partner, ökonomisch gesehen. Man will also weiter das China-Geschäft für die eigenen Profite nutzen. Auf der anderen Seite ist es aber auch Wettbewerber und systemischer Rivale. Systemischer Rivale bezeichnet genau das letztlich, was ich gerade angesprochen habe, nämlich dass China auf Weltebene der große machtpolitische Rivale wird. Und als solchen will man ihn natürlich klein halten. Wettbewerber bezeichnet noch eine Idee dazwischen, nämlich die Idee, wenn China ökonomisch stärker wird, dann sind auch chinesische Konzerne auf immer mehr Feldern in der Lage, gegen deutsche Konzerne zu konkurrieren, und zwar erfolgreich zu konkurrieren. Detailbeispiel: Chinesische Elektroautos sind, so hört man das aus der Branche jedenfalls, inzwischen wirklich sehr weit. Einige sind sehr gut entwickelt und es gibt inzwischen Versuche, sie in Europa auf den Markt zu bringen. Wenn das gelingen sollte, dass chinesische Elektroautos in einer relevanten Stückzahl in Europa verkauft werden, dann geht es an die Heimatmärkte von VW, von Daimler, von BMW, von den großen deutschen Monopolkonzernen. Und das ist natürlich dann für die wiederum ein Problem. Und insofern, ja, diese kritische Lage versucht eben das Wort Wettbewerber in dieser Trias Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale einzufangen. führt außenpolitisch zu einer schwierigen Lage. Auf der einen Seite hat die EU vor allem unter deutschem Druck Ende letzten Jahres noch das Investitionsabkommen mit China formal unter Dach und Fach gebracht. Es muss jetzt noch abgestimmt und ratifiziert werden. Das kann noch scheitern. Also das kann sozusagen noch an Widerständen zum Beispiel im Europaparlament scheitern. Man wird sehen müssen, wie das geht. Aber die EU hat die Absicht, dieses Investitionsabkommen und damit eine Intensivierung der Wirtschaftszusammenarbeit mit China noch hinzukriegen. Gleichzeitig mobilisieren sie aber stark gegen China. Augenfälligstes Beispiel ist die Marinemobilisierung. Es ist gerade jetzt in den Tagen so, dass die französischen Streitkräfte erstmals ein gemeinsames Manöver durchführen mit Japan und den Vereinigten Staaten, und zwar in Japan. Das heißt also, die kurven da mit ihren Streitkräften in Japan rum und führen dort gemeinsame Kriegsübungen durch. Und es ist ja völlig klar, gegen wen diese Kriegsübungen zielen. Zweites Beispiel. Großbritannien hat einen neuen Flugzeugträger, der funktioniert inzwischen, läuft und schwimmt schon und fährt durch die Gegend und soll jetzt demnächst, glaube nächste Woche, auf seine erste große Erstlingsfahrt starten. Das wird eine Reise sein, hier durchs Mittelmeer, durch den Suezkanal, wenn er mal nicht gerade blockiert ist, wie neulich, dann durchs Rote Meer und hier weiter durch den Indischen Ozean und dann Richtung durchs Südchinesische Meer und weiter nach Japan. Und dort sollen dann Manöver durchgeführt werden, ne, mit einem Flugzeugträger. Ne, also das ganz große Ding sozusagen. Drittes Beispiel, die Bundesmarine wird auch dabei sein, nicht bei diesem Flugzeugträger, aber die Fregatte Bayern wird im August aufbrechen, auch diese Route hier nehmen, durch den Indischen Ozean, dann vermutlich hier rum erstmal und auch nach Japan fahren, wo sie dann gemeinsam mit der japanischen Marine Manöver durchführen soll, um dann zurückzukehren, auch durch Südchinesische Meer, dieses umstrittene Gewässer, und dann letztlich eben ja wieder zurück nach Hause. Aber soll symbolisieren, und die Kramp-Karrenbauer hat es gerade gestern nochmal in der Rede ausdrücklich bestätigt, soll symbolisieren, dass eben die deutsche Regierung praktisch, so formulieren sie das, die Sicherheit des Seeverkehrs auch in Ostasien, auch im Südchinesischen Meer, als ihr nationales Interesse betrachtet, für das sie im Zweifelsfall eben auch mit militärischen Mitteln einzutreten gewillt ist. So formulieren die das. Das bedeutet, die haben tatsächlich auch den offen erklärten Anspruch, in Ost- und Südostasien, im Pazifikgebiet militärisch eben deutsche Interessen durchzusetzen. Das ist schon vor 125 Jahren so gewesen, als dort die Kolonialschiffe rumgefahren sind. Gut, das werden wir uns, denke ich, noch näher mit beschäftigen können, wenn die Fregatte Bayern dann im August tatsächlich ihre Reise antritt. Diese Kanonenbootpolitik, die die da betreiben, zeigt also, wie stark das Eskalationspotenzial in diesem Bereich auch wieder ist. Ich denke, bei dieser Sache müssen wir uns eins immer klar machen. Die Bundeswehr zieht gerade nach 20 Jahren Krieg aus Afghanistan ab. Einen Krieg, den die da verloren haben, gemeinsam mit ihren Verbündeten. Die Bundeswehr führt gerade Krieg in Mali. In Mali führt sie seit 8 Jahren inzwischen Krieg. Seit 4 oder 5 Jahren sprechen Beobachter schon einhellig davon, die Verhältnisse seien ähnlich wie in Afghanistan, und davon ist heute immer noch die Rede. Und es gibt niemand, der die Einschätzung nicht teilt, dass der Krieg in Mali unter immer schlechteren Verhältnissen stattfindet, dass sich die Lage in Mali im gesamten Sahel immer mehr verschlimmert. Das heißt, es ist absehbar, dass auch dort der Krieg verloren gehen wird. Es ist heute schon so, dass im Sahel die französischen Streitkräfte sich überdehnt fühlen. Im Sahel sind die französischen Streitkräfte mit an die 5000 Soldaten präsent, und das ist denen zu viel. Die sagen, das schaffen sie nicht auf Dauer, 5000 Soldaten in den Sahel zu schicken. Das zehrt an den Kräften, das überfordert ihre Streitkräfte. Das muss verringert werden. Es gibt Überlegungen, wie man das macht, zu verringern. Es gibt erste Maßnahmen, führt jetzt zu weit. Aber muss man sich doch klar machen, die sagen, sie sind überfordert mit diesem Krieg im Sahel, den sie verlieren werden, und jetzt wollen sie da militärisch in Ostasien auftreten, gegen China. das ist doch der reine Größenwahn. Also man kriegt wirklich sozusagen in der eigenen imperialistischen Logik die Verhältnisse vor der eigenen Haustür nicht unter Kontrolle. Man verliert dort Kriege, man ist dort überdehnt mit den eigenen Kräften und zettelt gerade mal den nächsten, auch militärischen Großkonflikt, weit weg mit einer Supermacht, mit einer künftigen Supermacht, nämlich gegen China an. Das ist doch wirklich der blanke Wahnsinn, auch wenn man das natürlich an der Seite der Vereinigten Staaten tut. Ne? Aber gut, ich denke, das ist etwas, was wir bei dieser Entwicklung im Blick behalten müssen, ob die sich da nicht aus ihrer eigenen Sicht raus auch völlig überheben, völlig verzetteln. Die deutsche Politik hat das in den vergangenen Jahren mit einer ganzen Reihe von Geschichten getan, sich überhoben, sich verzettelt, die EU sowieso. Und ja, wenn man dann scheitert und dann vor dem Trümmerhaufen steht, dann ist natürlich das Aggressionspotenzial umso größer eventuell. Also eine hochgefährliche Entwicklung. Gut, so viel zu diesen Spannungen. Wenn man versucht, das zusammenzunehmen, die Spannungen zwischen den USA und China spitzen sich immer weiter zu. Die Spannungen zwischen den USA und Russland spitzen sich immer weiter zu. Für die Spannungen zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite gilt dasselbe. Mit etwas abgedämpften, in etwas abgedämpftem Maß, weil vor allem Deutschland noch starke Wirtschaftsinteressen in Russland und vor allem in China hat. Aber trotzdem, die Spannungen spitzen sich zu. Und gleichzeitig ist es so, dass auch das transatlantische Verhältnis jetzt keines ist, wo man sagen würde, da muss man jetzt mit fliegenden Fahnen einfach in einen großen transatlantischen Block reingehen aus Sicht der deutschen Eliten. Manche sagen das, aber die tragenden Kräfte inzwischen im Moment in den deutschen Eliten, die sagen letztlich, wenn man es so runterbrechen will, immer noch, wir wollen eben eine eigenständige Machtpolitik, unabhängig von den USA. Und ja, das gründet eben auch auf den Spannungen zwischen Deutschland, der EU auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Das ist sozusagen die Weltlage im Moment. Wie wird sich das entwickeln? Und die große Frage ist natürlich auch, wie wird sich das entwickeln, sollte der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China vor allem tatsächlich militärisch eskalieren? Aber vielleicht ist auch das, was wir am Sonntag noch dann diskutieren können oder gern auch nachher in der Diskussion noch. Wie sich das konkret niederschlägt in den Auseinandersetzungen um den Kampf gegen die Pandemie, das möchte ich jetzt abschließend ganz kurz ein paar Schlaglichter drauf werfen. Hier ja, eine Karte, vielleicht habt ihr sie auch schon öfter auf dem Bildschirm gehabt, Our World in Data, eine recht bekannte Website, auf der man aktuelle Zahlen zum Stand der Impfungen nachsehen kann. Das hier ist eine Weltkarte, die zeigt, wie der Stand ist mit der Zahl der Impfungen pro 100 Personen. Je dunkler, desto weiter, je heller, je weißer, desto schlechter oder überhaupt nicht durchgeimpft. Das ist der Stand hier. Ja, und man sieht eine Sache recht deutlich, ne? Das ist völlig klar. Der reiche Westen ist inzwischen trotz der Unfähigkeiten der EU bei der Impfkampagne inzwischen relativ weit, während vor allem die armen Staaten Afrikas, Lateinamerikas und auch Südostasiens große Probleme haben, in der Impfkampagne vorwärts zu kommen. Wenn man sich mal anschaut, wie die unterschiedlichen Machtblöcke in der beim Vorgehen gegen die Pandemie, also sprich vor allem in der Impfkampagne, vorgehen, dann sieht man, dass das ständige Schimpfen hierzulande, dass die chinesischen Impfstoffe ja sowieso Schrott sind und der russische Sputnik-Impfstoff, bis vor kurzem hieß es ja immer, den kann man vergessen, inzwischen ist man ein bisschen vorsichtiger geworden, weil man vielleicht selber braucht, aber ne, also so diese Überheblichkeit, diese Verächtlichmachung von Impfstoffen aus Russland und China und ja das Abtun von chinesischen Impfstofflieferungen als Impfstoffdiplomatie, ne, also als etwas, was China gezielt einsetzt, um diplomatische Erfolge zu erzielen, während man selber das natürlich nie tun würde, das hat einen Grund. Schaut man sich China an, dann stellt man fest, die sind zum einen so gut durch die Pandemie gekommen, dass sie für das Funktionieren ihrer Gesellschaft, und damit meine ich jetzt gar nicht mal der Wirtschaft, auch der Wirtschaft, aber überhaupt nicht nur das, ne, sondern für den gesellschaftlichen Alltag, der funktioniert auch ohne Impfstoffe. China ist also nicht auf eine schnelle Impfung dringend angewiesen. China braucht inzwischen auch eine Impfung, denn es ist völlig klar, der Rest der Welt schafft es nicht, die Pandemie ohne Impfung in den Griff zu kriegen. Und es wird immer wieder Herde geben, die aufflackern, also Ansteckungsherde. Das bedeutet also, China wird seine Bevölkerung auch durchimpfen müssen. Das geschieht inzwischen in recht schnellem Tempo. Aber China hat immer gleichzeitig auch in hohem Tempo Impfstoffe ins Ausland geliefert. Vor ein paar Tagen waren das schon mehr als 240 Millionen Impfdosen, die China ins Ausland geliefert hat. Mehr als jedes andere Land der Welt. China also da sehr aktiv und das hat Folgen, denn eine ganze Reihe von Ländern beziehen inzwischen Impfstoffe aus China, sind also auf China, auf eine Kooperation mit China angewiesen. Das hat natürlich diplomatische Auswirkungen und auch im Bewusstsein hat es natürlich Auswirkungen, im Bewusstsein der Bevölkerung. Wenn man sieht, man kriegt Impfstoffe aus China, in der Krise wird man von einem Staat nicht komplett gefallen gelassen, nämlich von China. Das hat Auswirkungen. Es kommt hinzu, dass die chinesischen Pharmakonzerne nicht nur Impfstoffe liefern, sie haben auch schon früh angefangen, mit Impfstoffherstellern im Ausland, in ärmeren Ländern zu kooperieren und die in die Impfstoffproduktion einzubinden, wenn nicht sogar eine komplette Lizenzproduktion dort zu ermöglichen. Beispiel Indonesien, ich bin hier mit der Maus gerade drauf, Indonesien, wo es einen Impfstoffkonzern, einen Impfstoffhersteller gibt, Bio Pharma heißt der. Der arbeitet mit Sinovac zusammen und der wird in zunehmendem Maße den chinesischen Impfstoff selbst produzieren und damit, so lauten die Planungen jedenfalls, auf chinesischer Basis sozusagen zum Impfstoffverteiler für die gesamte Region Südostasien werden. Das ist zumindest der Plan. Man muss sehen, ob es gelingt. Ähnliche Pläne gibt es für São Paulo hier in Brasilien, wo ein chinesischer Konzern mit dem Instituto Butantan zusammenarbeitet. Das ist ein renommiertes Impfstoffinstitut in São Paulo, eben sehr alt, sehr erfolgreich, in der Fachwelt bekannt. Die gehen dazu über, den chinesischen Impfstoff auch eben selbst zumindest teilweise abzufüllen oder auch zu produzieren. Ähnliche Vorstöße gibt es woanders. In den Vereinigten Arabischen Emiraten funktioniert das mit Sinopharm schon. In weiteren Ländern wird das auch ausprobiert. Das bedeutet also, China baut sozusagen seine Impfstoffnetzwerke weltweit aus. Kann man sagen, Impfstoffe ist ein Element, stimmt auch, ist ein Element in den großen, umfassenden Wirtschaftsbeziehungen, die es weltweit gibt. Aber es ist ein wichtiges Element und eines, um das es gerade ein großes Gerangel gibt. Russland beteiligt sich daran auch. Russland hat das Problem, dass es selber relativ schwache Impfstoffproduktionskapazitäten hat. Die Kapazitäten geben längst nicht so viel her wie die chinesischen. Aber Russland betreibt auch eine sehr aktive Politik dabei, den Sputnik-Impfstoff auch in anderen Ländern herstellen zu lassen. Serbien zum Beispiel soll in Zukunft den Sputnik-Impfstoff selbst herstellen, damit ein eigenständiger Impfstoffproduzent werden. Das stärkt natürlich die russisch-serbischen Beziehungen. Ein weiteres Beispiel klingt von hier aus sehr weit weg und belanglos, ist es überhaupt nicht. Bangladesch im Osten Indiens hier gelegen. Ein Land, nur die doppelte Größe Bayerns, aber 170 Millionen Menschen. Stellt euch Bayern mit 85 Millionen Menschen vor. Das hat sich gewaschen. Ne? So in der Form so etwas ist Bangladesch. Und mit Bangladesch war es bis vor kurzem so, dass es seine Impfstoffe aus Indien bekommen hat. Indien hat eine große Pharmabranche eigentlich, aber vor allem eine, die stark mit Generika arbeitet. Das heißt, sie nutzt Patente, die woanders entwickelt worden sind und dann abgelaufen sind, die nutzt die indische Branche selber für ihre eigene Produktion. Sie kann das auch bei den Impfstoffen tun, sie braucht dazu natürlich die Lizenz. Und das Interessante ist, deutsche Konzerne CureVac oder BioNTech, nee, keine Lizenz, gibt es nicht. Andere Hersteller, US-Konzerne, ne, gibt es nicht. Die USA setzen nach wie vor auf America First, was die Impfstoffe hier angeht. Da wird nach wie vor so gut wie nichts exportiert. Auch Vorprodukte werden teilweise nicht mehr exportiert, wirklich eine krasse Politik. Aber Ausnahme dazu, AstraZeneca, der Hersteller, der hier in Cambridge ansässig ist, der hat seine Verteilung so geregelt, dass das britische Werk von AstraZeneca für Großbritannien produziert, dass zwei Werke in Belgien und den Niederlanden von AstraZeneca für die EU produzieren und dass, es gibt noch weitere Beispiele dafür, aber dass der größte Impfstoffhersteller der Welt, und das ist ein indischer Konzern, nämlich das Serum Institute of India in Pune, unweit Mumbai gelegen, dass dieses Serum Institute of India in Lizenz den AstraZeneca-Impfstoff herstellt. Und das Ding ist, BioNTech, wissen wir, teuer, kostet viel Geld, der teuerste Impfstoff. Ne? AstraZeneca, der billigste, kostet $2-3 eine Impfdosis, vielleicht ein bisschen mehr, je nach Produktionsort und Vorprodukt und Lage. Aber und AstraZeneca verkauft seinen Impfstoff zum Produktionspreis, zumindest annähernd zum Produktionspreis. Das bedeutet also, das Serum Institute of India ist mit Lizenz dieses britischen Konzerns in der Lage, einen relativ billigen Impfstoff herzustellen und den dann zu exportieren. Und was haben die gemacht? Direkt als sie loslegen konnten Anfang des Jahres, sie haben wie wild produziert und das können sie sehr gut, und sie haben wie wild exportiert und mit dem erklärten Anspruch, und das hat die indische Regierung wirklich wörtlich so gesagt, mit dem erklärten Anspruch, China beim Impfstoffexport das Wasser abzugraben. Ne, haben die offen erklärt, also die Rivalität, die geostrategische Rivalität war da für sie das leitende Motiv. Deswegen hat sie sehr wenig im Inland geimpft, was sich heute rächt. Aber sie haben an die 70 Millionen Impfstoffe ins Ausland geliefert, unter anderem an Länder, wo China in anderem Zusammenhang Einfluss gewinnt, hier um Indien drumherum, vor allem auch nach Bangladesch. Und nun ist es ja bekanntermaßen so, Indien, immer stärker Verbündete des Westens in den globalen Machtkämpfen, deutlich auch daran, vielleicht habt ihr es mitbekommen, neulich das erste Gipfeltreffen der Quad, eines Viererbündnisses der USA mit Japan, Australien und Indien. Gegen China gerichtet, völlig klar. Naja, und auch bei der Impfstofflieferung ist Indien sozusagen mit seiner AstraZeneca-Lizenz der große Verbündete des Westens gewesen, der China versucht hat, das Wasser abzugraben bei den Impfstofflieferungen. Und der gerade erwähnte Quad-Gipfel, da haben diese vier Staaten beschlossen, dass ein weiterer indischer Impfstoffhersteller, nämlich Biological E, dass der die Lizenz kriegt, den Johnson & Johnson Impfstoff herzustellen und dass der bis Ende 2023 eine Milliarde Dosen herstellen soll, vor allem um die in Südostasien zu verimpfen und dort, das war auch der klare Gedanke, um dort China das Wasser abzugraben. Was passiert? Indien versinkt in der fürchterlichen zweiten Welle der Pandemie. Die indische Regierung beschließt einen harten Exportstopp für sämtliche Impfstoffe. Das bedeutet, es wird jetzt auf Teufel komm raus in Indien verimpft, was auch dringend nötig ist, ohne jeden Zweifel. Die brauchen die Impfstoffe dringend selbst. Aber das bedeutet, dass zum Beispiel Länder wie Bangladesch von jetzt auf gleich auf dem Trockenen sitzen. Und die haben überhaupt erst nur eine kleine Anzahl von Menschen geimpft. Ich glaube 7-8 Millionen von 170, das ist fast nichts. Und selbst wenn man in Rechnung stellt, dass sie noch ungefähr 2 Millionen AstraZeneca-Impfdosen gerade im Land haben, weil sie gerade noch dabei sind zu verimpfen, das dauert ein paar Tage noch, 1,5 Millionen Menschen, die schon die erste Dosis gekriegt haben, für die ist keine zweite Dosis da. Und woher soll man sie nehmen? Die EU exportiert nur in reiche Länder. Das ist nämlich das Ding, dass die EU fast ausschließlich die BioNTech-Impfstoffe produziert. Die sind sehr teuer. Die können sich nur reiche Länder leisten. Die brauchen außerdem diese berühmt-berüchtigte -70 Grad Kühlkette, die die meisten Länder in Afrika nicht haben, die auch Indien zum Beispiel nicht hat, die in Südostasien außer Singapur kaum jemand hat. Das heißt also, der BioNTech-Impfstoff, das ist ein Impfstoff für die reiche Welt. Und die EU brüstet sich ja immer, dass eben die EU sehr viele Impfstoffexporte genehmigen würde. Das stimmt auch. Aber das sind durchweg nur Impfstoffexporte in reiche Länder, wie eben Japan, Australien, Kanada zum Beispiel. Singapur ist ein weiteres Beispiel. Und nur ein ganz geringer Teil geht über die internationale COVAX-Initiative in die ärmere Welt. Das wäre nämlich auch viel zu teuer. Ja, und die Tatsache, dass jetzt Indien dort in Bangladesch zum Beispiel ausfällt, aber auch in einer ganzen Reihe weiterer Länder, bedeutet natürlich, diese Länder sind auf der verzweifelten Suche nach einem Ersatz für ihre Impfstofflieferungen und die ausfallenden Impfstofflieferungen aus Indien. Und das wiederum bedeutet, sie wenden sich wohin? Sie wenden sich nach China und Russland. Bangladesch ist gerade in Verhandlungen, den Sputnik-Impfstoff in Lizenz herstellen zu dürfen. Das sieht recht gut dafür aus. Bangladesch hat auch ein Institut, das kann. Und Bangladesch ist in Verhandlung, irgendwie an chinesische Impfstoffe ranzukommen, die dann da die indischen Impfstoffe ersetzen werden. So läuft im Moment der globale Machtkampf innerhalb dieser Impfstoffversorgung der Welt ab. Ja, das wäre sozusagen die Lage im Moment. Und das wiederum ist der Punkt, wo Joe Biden vor ein paar Tagen gesagt hat, ja, vielleicht geben wir doch die Lizenzen frei. Der Zusammenhang ist ja, dass es bislang so ist, dass die chinesischen Konzerne und Russland mit seinem Sputnik-Impfstoff, dass die diejenigen sind, die die ärmere Welt versorgen. In überhaupt nicht ausreichendem Maß, aber das sind die einzigen, die wirklich was tun. Und vor allem, seit Indien ausfällt, sind sie wirklich auch die einzigen, die das in nennenswertem Maß tun. Und wenn das so bleibt, dann stehen also China und Russland sozusagen im Medium der Impfstoffkonkurrenz die Tore sperrangelweit überall offen. Und dagegen kann man nur vorgehen, wenn man eben sagt, man gibt die Lizenzen frei. Das heißt also, überall auf der Welt dürfen dann praktisch Konzerne oder Unternehmen, die in der Lage sind, Impfstoffe produzieren, einfach sich sozusagen das Rezept anschauen und das übernehmen und das eben selbst herstellen. Ob es dazu kommt, ist eine offene Frage. Vermutlich nicht, denn die Bundesregierung stellt sich dagegen. Alternative, die der Westen hat, wäre, dass US-Konzerne ihre Lizenzen freiwillig vergeben an ausgewählte Kooperationspartner in anderen Ländern, um eben zu verhindern, dass ihre Lizenzen zwangsfreigegeben werden. Es gibt Anzeichen dafür, dass so etwas geschehen könnte in der nächsten Zeit. Man muss es beobachten. Aber gut, die Tatsache, dass die Versorgung der Welt mit Impfstoffen, die ja völlig unzureichend ist bislang, bis auf die reiche Welt, dass die zum Medium der globalen Machtkämpfe geworden ist, das zeigt, in welchem barbarischen Zustand sich die Welt befindet im Kampf der imperialistischen Mächte, im Machtkampf der imperialistischen Mächte gegen die Volksrepublik China, gegen deren Aufstieg. Damit möchte ich erstmal aufhören. Euch danke fürs Zuhören und wir können dann noch beliebig weiter diskutieren.
Vielen Dank, Jörg, für den ausgiebigen Vortrag. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine Pause bis 18.40 Uhr und dann gehen wir in die Diskussion. Ich habe schon ein paar Wortbeiträge hier gesammelt, die können wir dann mit reinbringen. Genau, also für alle, erstmal Pause bis 18.40 Uhr und dann machen wir weiter. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit einer Frage, die schon während des Vortrags im YouTube-Chat kam. Vielleicht, Jörg, ob du dazu was sagen kannst. Da ging es um den Brexit. Und da kam die Frage auf, von welchen Kapitalfraktionen wurde der Brexit innerhalb von Großbritannien vertreten? Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Aber können wir damit mal anfangen, würde ich vorschlagen.
Ja, also man kann relativ klar sagen, welche Kapitalfraktionen gegen den Brexit waren. Das waren diejenigen, deren Produktion ganz eng mit der auf dem Kontinent verflochten ist. Also Paradebeispiel ist immer die Autoindustrie, also Mini gehört ja zu BMW und auch die BMW. BMW hier ist eng mit BMW auf dem Kontinent verflochten. Das ist völlig evident. Konzerne oder die, ich weiß nicht, ob man wirklich eine Fraktion in dem Sinn ausmachen kann, die tatsächlich für den Brexit war. Es gab herausgehobene Einzelpersonen, die aber tatsächlich auch in den hiesigen Eliten eine Rolle spielen. Das Paradebeispiel ist immer der Dyson. Also der ist bekannt dafür, dass er irgendwelche Staubsauger ohne Auffangtüte oder so und ohne Beutel konstruiert hat. Ich habe die nie gesehen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele diesen Staubsauger kennen. Wie auch immer, der Dyson ist halt einer, der hat so ein bisschen das Image, halt irgendwelche freakigen Sachen zu erfinden, die sich aber Schweine gut verkaufen, mit denen er irre viel Geld macht. Und der, wie gesagt, ein tragendes Element der konservativen hiesigen Eliten, hat in der EU, für die er ursprünglich sehr stark war, weil er auf einen Absatzmarkt auf dem Kontinent gehofft hat, die Erfahrung gemacht, dass in Brüssel, dort, wo nämlich die Regelwerke geschaffen werden, dass sich da immer nicht die Briten, sondern die Deutschen durchsetzen. Und das hat ihm nicht gepasst. Insofern wollte er raus aus der EU. Und das ist tatsächlich, denke ich, ein signifikantes Moment gewesen, dass bei denjenigen aus der hiesigen Wirtschaft, die tatsächlich für den Austritt waren, eine starke Rolle gespielt hat. Ich krieg's nicht wirklich hin, das als eine wirkliche Fraktion zusammenzufassen, also die Leute, die damit hier wirklich hervorgetreten sind. Die Verbände waren tendenziell dagegen. Man muss allerdings immer auch sagen, dass gerade kleinere Betriebe hier, und zwar jetzt unabhängig aus welcher Branche, tendenziell für einen Austritt gewesen sind. Und zwar einfach deswegen, weil die britische Wirtschaft insgesamt weniger exportfixiert ist als die deutsche, weil deswegen auch weniger Gewinn erzielt werden kann durch die Exportvorteile, die die EU mit sich bringt. Also da haben die hier weniger davon. Und auf der anderen Seite haben sie mehr Nachteile davon, weil sie sich nämlich genauso an die EU-Normen halten müssen, die in Brüssel gemacht werden, und zwar maßgeblich unter deutschem Einfluss. Und das ist so ein Moment, das tatsächlich vor allem auch bei kleineren und mittleren Betrieben eine Rolle gespielt hat und zur Verankerung des Brexit, gerade auch in der kleineren Bourgeoisie, wirklich beigetragen hat.
Gut, Dankeschön. Der Aufruf natürlich gerne, jeder sich melden, der möchte. Bisher sehe ich jetzt noch keine Meldung. Darum würde ich jetzt erstmal weitermachen, noch mit zwei Fragen, auch im Chat, einmal bei YouTube und einmal vom Toto hier kam, die aber, denke ich, zusammenhängen. Die eine Frage war dann nämlich, inwiefern beeinflussten das chinesische und russische Engagement Hilfsleistungen im Zuge der Pandemie, beispielsweise in Italien oder Ungarn, das Verhältnis EU zu Russland und China? Und vielleicht, dann würde ich als zweite Frage gleich noch mit dranhängen, die Frage von Toto, sind das staatliche oder private Impfstoffhersteller in Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Serbien? Zahlen diese Länder für Lizenzen? Verkauft China ihre Impfstoffe zu Produktionspreisen? Also das wäre dann mehr so die Frage jetzt gerade auch zu den chinesischen Impfstoffen an der Stelle. Aber ich denke, es hängt ja beides ein bisschen zusammen. Deswegen.
Ja, genau. Also zu dem kann ich direkt sagen, einiges oder vieles weiß ich nicht, weil zuverlässige Informationen da sehr, sehr schwer zu kriegen sind. Die Impfstoffhersteller, ich müsste es nochmal checken. Ich meine, der in Indonesien wäre ein staatlicher, während die beiden anderen private sind, aber ich müsste das nochmal gegenchecken. Was den Preis angeht, auch da gibt es wenig verlässliche Informationen. Diejenigen Informationen, die ich habe, deuten darauf hin, dass China das nicht zum Produktionspreis verkauft, also anders als AstraZeneca, sondern dass chinesische Konzerne damit durchaus einen Gewinn machen. Allerdings einen, der bei weitem nicht die Größenordnungen annimmt, wie sie bei BioNTech der Fall sind. BioNTech hat allein im ersten Quartal jetzt bei einem Umsatz von ein bisschen über 2 Milliarden Euro einen Gewinn von über 1 Milliarde gemacht, ne? Also fast 50% Gewinn. Das ist Irrsinn, ne? Das ist bei den chinesischen Unternehmen nicht der Fall. Wobei ich immer wieder dazu sagen muss, es gibt keine mir zugänglichen, verlässlichen Informationen darüber, was da wirklich der Fall ist. Wie insgesamt bei solchen Geschäften in der Pharmabranche wird sehr viel geheim gehalten. Was man sagen kann, ist, dass der Anteil dessen, den China spendet, relativ gering ist. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht gerade hier, aber es wird tatsächlich das überwiegende, überwiegende Anteil wird tatsächlich regulär verkauft. Ja, so viel dazu. Und das andere, ja, das betrifft die Hilfsmittel in der EU. Das ist ein ganz heikler Punkt. Also es hat ja angefangen eigentlich schon im März vergangenen Jahres, als hier in Europa das totale Chaos herrschte und nicht mal Masken oder medizinische Schutzausrüstung da war. Und als China dann genau das angeboten hat, nämlich Masken und Schutzausrüstung, und Italien hat es angenommen. Und daraufhin gab es einen Sturm der Entrüstung also weiten Teilen der deutschen Eliten, wie Italien sowas annehmen kann, denn vom Gegner nimmt man sowas nicht an. Und es gab ein chinesisches Angebot an Deutschland, und das ist nicht angenommen worden und immer noch nicht angenommen worden und immer noch nicht angenommen worden. Und ich kann mich da noch daran erinnern, dass es irgendwann dem Bürgermeister einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Aachen zu viel war, weil da hat gerade die Pandemie so richtig reingehauen, und der hat gesagt, Leute, ist mir jetzt völlig egal, ne, was ihr von China haltet oder nicht, die bieten uns halt Schutzausrüstung an und wir wollen sie haben. Punkt. Also da gab es eine massive Abneigung dagegen oder auch Versuche, das zu unterbinden, solche Hilfslieferungen zu unterbinden. Und das ist ein echtes Ding gewesen, denn diese Hilfslieferungen sind eigentlich zwei Sachen gewesen. Das eine ist natürlich, dass sie allein geholfen hätten, ne? Und Hilfe in so einer Notlage abzulehnen und damit wirklich auch Menschen sterben zu lassen, indem man ihnen Hilfsmaterialien vorenthält. Das ist ja schon barbarisch an sich, ne? Aber das Zweite ist auch, was damit zusammenhängt. Es ist meines Wissens das erste Mal gewesen, dass in einer großen Notlage nicht die großen Gönner europäische Staaten gewesen sind, die nach Asien geflogen sind und dort den Armen geholfen haben, ne? Sondern dass es umgekehrt ist, dass nämlich China angeboten hat, notleidenden Europäern zu helfen, ne? Und das ist was, auch das ist eine doppelte Sache. Zum einen ist es natürlich auf politischer Ebene eine gewaltige Entwicklung, und auf der anderen Seite ist es auch ganz individuell. Wenn man Chinesen und Chinesinnen kennt, dann weiß man, wie die europäische Überheblichkeit gegenüber China ist. Ne? Und die durchbrochen zu haben, mal an einer Stelle, das ist ein irrsinniges, auch auf menschlicher Ebene wirklich ein irrsinniges Gefühl. Und also da ist unheimlich viel zerschlagen worden mit der Ablehnung. Und ja, mit den Impfstoffen ist es ähnlich. Es gab, also Ungarn ist massiv unter Druck gesetzt worden, als es gesagt hat, hier, die EU liefert uns höchstens den teuren BioNTech-Impfstoff und nicht mal der kommt rechtzeitig. Dann kaufen wir eben russische und chinesische. Und die ist massiv unter Druck gesetzt worden, die ungarische Regierung, was immer man sonst von ihr hält, von Orbán, ne? Aber da gab es halt richtig Ärger. Und in der Slowakei gab es heftige Auseinandersetzungen, und da ist letztlich die Regierung dran zerbrochen sogar, dass der Ministerpräsident irgendwann gesagt hat, hier Leute, wir können unsere Leute nicht einfach sterben lassen, wenn wir einen Impfstoff kriegen können. Also kaufen wir ihn halt in Russland. Und daraufhin ist eine Koalition auseinandergebrochen, und letztlich musste der Ministerpräsident dann seinen Posten räumen. Also da fasst man sich doch an den Kopf. Ne? Aber so sind die Verhältnisse in Europa im Moment. Dass jetzt Sputnik möglicherweise doch noch gekauft wird, ist natürlich eine schöne Ironie der Geschichte sozusagen. Dass in der Lage, wo möglicherweise der Mangel nicht anders zu beseitigen ist, dann eben russische Hilfe doch noch in Anspruch genommen wird.
Gut, danke schön. Dann wäre jetzt Erika und dann Angelika dran. Erika, du bist noch schön geschalten.
Ja, also du hast das ja noch berichtet, also wie diese Aussage von Biden, dass man vielleicht diese Patente freigeben soll, in Zusammenhang mit dem Kampf, also gegen China und Russland und und dem Ansehensverlust einmal und auch dem Einflussverlust, also der droht, ja. Ich habe jetzt eine andere Frage dazu. Also es ist ja so, wenn es so weitergeht, dass so viele arme Länder keinen Impfstoff haben, dann heißt es ja, dann kehrt ja irgendwann, also bei uns, bei den imperialistischen Ländern, in den reichen Ländern wird geimpft, dann kehrt das Virus ja zurück zu den hochindustrialisierten Ländern. Und zwar vielleicht also in mutierter Form, wo die ganze Impferei dann nichts genützt hat. Das ist ja eigentlich auch allgemein bekannt. Das ist ja gar kein Geheimnis. Und meine Frage ist, ob diese Sache von der Regierung Biden, ob das irgendwas auch ist, eine Überlegung, dass man sozusagen die eigene Kapitalistenklasse auch schützen will vor so einer Entwicklung. Das war eigentlich mein erster Gedanke, dass ich dachte, also erstmal die typisch bei uns die deutsche Reaktion, also man marschiert, bis alles in Scherben fällt, ist wurscht. Und in den USA, in den USA ist das nicht immer so. Ne? Also es hat ja schon Entwicklungen gegeben, wo dieser Unterschied auch sichtbar wurde irgendwie. Das ist jetzt meine Frage, ob man das ja auch irgendwie sagen kann.
Das ist sehr schwer, den konkreten Entscheidungsprozess zu belegen, finde ich. Aber also ich würde denken, dass es auch eine Rolle gespielt hat, auf jeden Fall. Denn wir sehen es hier gerade. Ne? Also hier ist eigentlich alles eingetütet soweit. Also 2/3 der erwachsenen Bevölkerung sind zumindest einmal geimpft, 1/3 ist zweimal geimpft und eigentlich am nächsten Montag sollen die Sperren weitgehend aufgehoben werden und im Juni dann kommt, also Mitte Juni dann komplett. Aber es ist unklar, jetzt ist die indische Mutation halt auch hier angekommen und es ist noch nicht ganz klar, ob die Impfstoffe wirklich helfen. Mhm. Es schaut tragbar aus, aber es ist noch nicht klar. Das heißt also, das ist genau der Punkt, ne? Also den du beschreibst. Und das ist natürlich eine tatsächliche Gefahr. Und das macht es schon auch rational erforderlich eigentlich, die Impfstoffe, die Impfstoffproduktion auszuweiten. Und ich würde denken, dass es eine Rolle gespielt hat, aber es gibt zumindest klare Belege dafür, dass doch den Ausschlag letztlich gegeben hat in dieser Debatte die Notwendigkeit. Also jetzt, wo China als sozusagen Verbündeter wegfällt, ne, da eben. Und das Ding ist, die Gefahr der Rückkehr der Mutationen, das hängt ja auch davon ab, wo man hinliefert. Also sagen wir mal so, es gibt schon Weltgegenden, die kann man relativ gut mit Einreisesperren belegen, ne, und die Einreisesperren dann auch durchsetzen. Und also so den absoluten Imperativ aus einer kapitalistischen Sicht, die Pandemie wirklich global flächendeckend wegzukriegen, da bin ich mir nicht sicher, ob es die wirklich gibt. Also wen hat es je interessiert, dass in Westafrika oder im Kongo die Menschen an Ebola verreckt sind?
Ja, aber Ebola hatten wir nicht bei uns. Ne? Das ist,
genau, das ließ sich halt im Griff halten. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also ließe sich das da auch so hinkriegen, ne, dann also mit Covid.
Gut, dann Angelika.
Ich muss mal schauen. Hört ihr mich?
Ja, wir hören dich.
Oh, jetzt habe ich irgendwo drauf. Moment. Ja, jetzt sehe ich euch wieder. Ich habe jetzt eine ganz andere Frage. Hat jetzt nichts mit Impfstoff und weltweiter Corona-Situation zu tun. Ich wollte zurück zu deinem Vortrag mit den zwischenimperialistischen Widersprüchen. Und mich würde interessieren, ne, wie du die Situation in Myanmar einschätzt. Hat es etwas mit diesem Wirtschaftsbündnis China und dem indonesischen Bereich und Australien, hat das damit was zu tun, dass sich, weil auf der einen Seite ist es ja so, ne, dass die Sowjetunion und China und Russland, ja, danke, Gregor. Ja, dass die ja an diesem Jahrestag, an dieser Feier teilgenommen haben. Ne? Und ist ja doch meiner Ansicht nach bürgerkriegsähnliche Zustände sind in Myanmar. Kannst du was dazu sagen?
Also es ist sehr komplex. Aber ich glaube, man kann es aufdröseln. Also ich glaube, man muss zwei Sachen im Kopf haben. Die eine ist, dass Myanmar in den 90er und den 2000er Jahren ja eigentlich durch eine Sanktionspolitik vom Westen stark abgeschnitten war. Und in dieser Zeit hat China in Myanmar sich wirklich ökonomisch fest verankern können. Das heißt also, auf diese Zeit geht es zurück, dass China in Myanmar ökonomisch die dominante Macht ist und Myanmar hat für China auch strategisch eine wichtige Bedeutung als Weg zum Indischen Ozean, alternativ zur Straße von Malakka. Und diese enge Zusammenarbeit zwischen Myanmar und China ist ein Punkt, der vor allem allen westlichen Staaten eigentlich spätestens in den 2000ern auf den Keks gegangen ist. Weil die gesehen haben, dass China da bestimmte Vorteile draus zieht, auch strategische Vorteile, und die wollten sie wegnehmen. Und das hatte dann praktisch die Öffnungspolitik zur Folge. Das Militärregime in Myanmar ist ja dann in den Jahren ab 2011 schrittweise offiziell abgetreten und hat sich für den Westen ökonomisch geöffnet. Das ist sozusagen die Entwicklung gewesen. Das ist passiert in Absprachen der Militärs mit dem Westen. Also die Militärs haben mit dem Westen kooperiert, ne? Und zwar vor allem deswegen, weil denen China zu stark geworden ist im eigenen Land. Das ist so die eine Entwicklung. Dann kommt dazu, dass in den letzten Jahren es dem Westen nicht gelungen ist, in Myanmar wirklich ökonomisch Einfluss zu gewinnen. Das wollten die spätestens ab 2013, 14 wollten die das. Da sind die Sanktionen aufgehoben worden. Die wollten also rein in das Land. Aber es hat sich gezeigt, das haut nicht hin. Ein paar Geschäfte laufen, aber nicht wirklich viel. Das einzige Land, das was reißen konnte, oder die einzigen beiden, das waren Japan und Indien. Indien vor allem. Und die Lage ist in Myanmar, also vor dem Putsch, die gewesen, dass die ökonomisch relevanten Kräfte China, Japan und Indien waren, die äußeren Kräfte. Wobei China interessanterweise eng mit der Aung San Suu Kyi zusammengearbeitet hat. Also mit der halbdemokratisch gewählten Regierungschefin war sie ja faktisch. In dieser Situation haben die Militärs dann geputscht und eigentlich gehen also diejenigen unter den Myanmar-Auguren, die mir die ich für die zuverlässigsten halte, die gehen fest davon aus, dass dieser Putsch tatsächlich einer war, mit dem die Militärs sich an der Macht halten wollten, auf der einen Seite, wo aber auf der anderen Seite nicht China die maßgebliche äußere Kraft war. Und viele, die ich für ernst zu nehmen halte, sagen heute noch, eigentlich ist China daran interessiert, eine Regelung hinzukriegen, dass die Militärs zumindest offiziell wieder abtreten und dass da auf jeden Fall kein Bürgerkrieg, also es ist Bürgerkrieg, ich gebe dir völlig recht, ne? Aber es ist halt noch keiner, der wirklich alles umfasst. Es ist einer, der noch auf die Gebiete, Wohngebiete der Minderheiten weitgehend beschränkt ist. Und also ein totales Aufflackern will China unterbinden. Das bedeutet, und so würde ich das sehen, gestützt eben auch auf Quellen. China ist meiner Einschätzung nach an einem Ausgleich interessiert. Und wenn jetzt der chinesische Botschafter, ich glaube, Botschafter war es, bei diesem Jahrestag da auftritt, ist das nicht unbedingt eine Solidaritätserklärung an das Militärregime, sondern es ist der Versuch halt, nicht rauszugehen und von außen drauf zu hauen, sondern irgendwie von innen halt eine Lösung zu finden. So interpretiere ich das. Ähnlich übrigens Indien. Also auch der indische, auch Indien war da genauso vertreten bei diesem Treffen, da wird hier nicht drüber geredet, aus demselben Interesse heraus, dass nämlich man, wenn man da jetzt rausgeht und nur von außen reindrischt, entweder das Nachbarland aus indischer Sicht im Krieg versinkt, wovon man gar nichts hat, da kommt nämlich der nächste Berg an Flüchtlingen an, den man nicht haben will, und auf der anderen Seite gewinnt man dann auch keinen Einfluss gegen China. Das heißt, ich glaube, so muss man das aufdröseln. Ich sehe im Moment nicht, dass wirklich die Militärs in Myanmar von China oder auch von Russland unterstützt würden. Auch nicht von China eigentlich, sondern dass die halt versuchen, von innen eine Lösung zu finden. Und der Westen kann es nicht von innen versuchen, weil er im Innern nicht genug verankert ist. Deswegen drischt er drauf ein. Guter Beleg dafür ist übrigens die Erklärung der G7, an der Indien nicht beteiligt worden ist. Also das war halt eine G7-Erklärung. Indien war ja mit dabei bei dem G7-Gipfel, ne? Und in der Erklärung steht drin, Myanmar fürchterlich, alles ganz schlimm. Indien hat so eine Formulierung bislang nie unterschrieben.
Gut, dann hätte Gregor noch eine Frage.
Ja, meine Frage bezüglich des deutschen Imperialismus beziehungsweise den Imperialisten in Europa. Die müssen doch auch realistisch einschätzen, dass sie eigentlich ein bisschen zerrieben werden, müssten eigentlich Bündnispartner suchen, Meine Frage ist, was für Fraktionen setzen eigentlich auf die Zusammenarbeit mit Russland? Gibt es die noch, außer Winterschall oder sowas? Und machen die sich irgendwie bemerkbar oder was ist deren Taktik?
Ich denke, es sind zwei Motive. Das eine ist tatsächlich die, also Winterschall, Energieindustrie, Rohstoffindustrie, Energie und einige Konzerne halt, die im Russlandgeschäft dick drin sind. Die haben da weiter ein Interesse dran. Und dann gibt es, so würde ich das sehen, eher so eine strategisch orientierte Fraktion, die die Zusammenarbeit mit den USA will. Das wollen ja in der einen oder anderen Form die meisten, die nur sagen, wenn wir kein Gegengewicht haben, gehen wir da drin unter in der Zusammenarbeit mit den USA. Das heißt, wir müssen sozusagen unsere Eigenständigkeit demonstrieren. Wir müssen die wohl durchsetzen. Und dazu kann man sowas nehmen wie zum Beispiel Nord Stream 2, ne, als Symbolpolitik praktisch. Man setzt das durch gegen den Willen der USA und hat die eigene eigenständige Machtpolitik demonstriert. Und das wiederum ist eine Fraktion, in der sich dann plötzlich nicht nur die Merkel findet, sondern in der sich plötzlich auch der Maas findet, zum Beispiel, der ansonsten US-Positionen vertritt, wo es nur geht, beinahe. Ne? Aber das sieht er nun genauso, weil ansonsten ist es nämlich mit der eigenständigen EU-Machtpolitik wirklich Essig. Dazu wiederum würden die harten Transatlantiker sagen, wir brauchen das gar nicht, diese wirkliche europäische Autonomie, denn schau dir an, wo wir im Kalten Krieg gelandet sind. Also es ist uns ja gut gegangen, wir sind da aufgestiegen ohne Ende und teilweise war ja die Bundesrepublik sogar Exportweltmeister dann. Ne? Also Ergebnis der Partnerschaft mit den USA praktisch. Also das sind so, glaube ich, die, die Motive, die da eine Rolle spielen. Bei China ist es viel breiter, die Fraktionen, die, also die Wirtschaftsfraktionen, die ökonomische Zusammenarbeit mit China will. Die Autoindustrie, die heute früher schon genannt wurde, Teile der Chemie zum Beispiel, Teile der, der Elektronik.
Ja. Danke.
Dann wäre als nächstes Dima dran.
Hallo.
Hallo.
Danke, Jörg, für dein Referat. War sehr, sehr informativ. Ich habe eine Bemerkung zum Halbleiterkrieg. Ich glaube, dieser Krieg erklärt auch der Stress über Taiwan, weil da werde von einer Firma, heißt die SMS, 50% des gesamten internationalen Halbleiter produziert. Und ich habe auch gelesen, dass der Executive Director dieser Firma hat beide Staatsangehörigkeiten, Chinesisch und Amerikanisch. Meine Frage, denkst du, dass Taiwan konnte so scharf gegen China irgendwann agieren? Also, sehr scharf, also gegen China sein oder einer Seite nehmen, also entweder mit USA oder mit China, weil das konnte entscheidend sein in dieser Halbleiter-Konkurrenz.
Ja, TSMC meinst du, ne? Glaube ich, auf Taiwan.
Ja, richtig.
Ja, genau. Das ist echt eine gute Frage. Also, die führende Position von TSMC, die beruht tatsächlich darauf, wie du es ja beschreibst, ne, dass die halt Geschäfte mit beiden machen. Und zwar richtig fette Geschäfte mit beiden, sowohl mit den USA als auch mit der Volksrepublik. Die Sache ist die, dass der Anteil der USA und des Westens insgesamt an der Abnahme, also an den Einkäufen bei TSMC größer ist als der von China. Das heißt also, wenn die sich entscheiden müssten, denke ich, könnten sie gar nicht anders, als sich gegen China sozusagen zu entscheiden. Aber das ist natürlich was sie auf jeden Fall zu vermeiden suchen werden, denke ich. Und zwar das auch einfach aus einem ökonomischen Interesse raus, denn das zeigt die Wirtschaftsgeschichte eigentlich immer wieder. Wenn man ein Land von einem bestimmten Produkt abschneidet, dann ist dieses Land gezwungen, das Produkt selbst zu entwickeln und ich denke, man kann davon ausgehen, dass früher oder später die Volksrepublik in der Lage sein wird, eben Halbleiter auch auf allen Ebenen, auf allen Niveaus eben selbst herzustellen. Und wenn jetzt TSMC sozusagen die Volksrepublik abschneiden würde, würde es gerade diesen Prozess noch verschnellern, beschleunigen, ne? Und dadurch letztlich wiederum seinen eigenen Abstieg beschleunigen. Das heißt also, ich denke, da hat tatsächlich dieser Konzern auch ein ganz starkes Interesse dran, das China-Geschäft nicht wirklich fallen zu lassen oder schwer zu beschädigen. Aber ich denke, das ist tatsächlich ein ganz zentraler Konfliktpunkt, den du da nennst, also eben der, ja, der da ausgetragen wird. Und der kann sich durchaus noch weiter zuspitzen. Also da ist, glaube ich, alles offen.
Dann wäre jemand aus dem Roten Zentrum in Göttingen dran.
Ja, hallo, Lars hier aus dem Roten Zentrum. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen, und aber doch zu drei Punkten möchte ich etwas sagen. Einmal ein Hinweis, Jörg, du hast gesagt, die Strafzölle sind nach wie vor zwischen den USA und der EU ein Thema. Das ist natürlich völlig richtig. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Strafzölle oder die Zölle gegenseitig schon seit längerem bei der EU deutlich höher sind als umgekehrt. Also der Import von US-amerikanischen Pkw, ich denke so Harley-Davidson ist da eher irgendwie fürs Publikum sozusagen vielleicht eine große Nummer, aber zahlenmäßig halten sich ja die Harley-Davidson-Fahrer im Rahmen. Im Verhältnis ist natürlich viel wichtiger der Pkw, der normale Pkw-Import und Export. Und das ist also so, dass die Strafzölle der EU viel höher sind als umgekehrt die der USA. Das darf man nie vergessen. Ich habe das vor 2 Jahren schon nochmal auch rausgestellt und genauer in meinem Vortrag, also 2019, dargestellt. Dann zu der Energiefrage noch einmal wollte ich nur den Hinweis geben, auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Wintershall oder Wintershall DEA ist nicht mehr mit Gazprom direkt verbunden, sondern ist eine BASF-Tochter jetzt wieder. Das ist in der Katz 369, wenn ich mich jetzt nicht irre, in dem ersten Artikel zur Energie sehr ausführlich nochmal beschrieben, was sich da getan hat. Also die Wintershall war lange eine in Verbindung mit Gazprom, das ist nicht mehr. Nur der Hinweis dazu, was nichts daran ändert, dass die Energieabhängigkeit von Russland natürlich unverändert besteht. Und aus meiner Sicht auch, also ich kein realistisches Szenario sehe, wie sich das kurzfristig oder auch in über ein paar Jahre ändern sollte. Nord Stream 2 ist insofern ökonomisch aus meiner Sicht unabdingbar zur Energieversorgung, weil einfach der Gasimport oder die Gaslieferungen aus Großbritannien, vor allen Dingen aber auch den Niederlanden, eben beendet werden. Und da ist ein Bedarf in ganz Westeuropa im Übrigen. Also geht ja nicht nur darum, ob Deutschland dieses Gas haben will oder benötigt, sondern ein Großteil des Gases, was in Deutschland anlandet, geht weiter in die anderen westeuropäischen Länder, nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien. Und ich habe nach wie vor keine Idee, wie das sozusagen rein materiell ausgeglichen werden sollte. Was zu Russland noch eine hohe Verbindung hat, ist immer auch zu nennen Siemens. Die haben sich ja immer sozusagen auch politisch da hervorgetan und sind da nach wie vor sehr eng sozusagen auch in der Lobbyarbeit und natürlich aber auch im originären ökonomischen Interesse. Abschließend wollte ich etwas sagen zu der Frage der Impfstoffe und BioNTech und freigeben oder nicht freigeben. Das ist sicherlich noch ein bisschen offene Frage, aber man darf nicht vergessen, es ist jetzt, mag überraschend sein und ich kann es technisch auch nicht erklären, aber es ist ja BioNTech und Moderna gelungen, mit dieser mRNA-Technik etwas sozusagen wirklich Neues zu schaffen. Also etwas, was von der Wirkung her, vom Aufbau her neu ist. Andere können das naturwissenschaftlich viel besser erklären als ich, aber wir wissen eben, und da will ich darauf hinweisen, wir leben in der Epoche sozusagen der Überproduktion. Kapitalismus Imperialismus ist Überproduktion. Und da kriegen die immer ein massives Funkeln in den Augen und ein massives Interesse. Die Gier steigt an, wenn es gelingt, etwas Neues zu schaffen, etwas, was meistens vorübergehend neu ist, aber was natürlich zunächst mal enorme Profite verspricht. Und da geht es eben nicht nur darum, diese Technik jetzt im Hinblick auf den Impfstoff gegen den Coronavirus einzusetzen, sondern das zu duplizieren auf andere Impfstoffe, auf Krebsmedikamente und was da alles im Raum schwebt. Ob das realistisch ist, wird man sehen. Aber diese Euphorie, die sozusagen da auf der Kapitalseite, auf der deutschen in dem Fall auch insbesondere besteht, die darf man nicht unterschätzen für dieses ganze Verhalten, was da im Moment zu beobachten ist. Und es kommt ja mit CureVac wahrscheinlich noch der nächste, der auch diese Technik einsetzt, also zwei Deutsche. Und da träumen die natürlich davon, dass sie sozusagen bei der Pharmaindustrie was ganz Neues, Bahnbrechendes durchsetzen können. Ende.
Gut. Jörg, möchtest du noch irgendwas dazu gleich sagen?
Nö, ich würde dem voll zustimmen.
Gut. Ja, gut. Dann gibt es noch eine Frage aus dem YouTube-Chat, die ich jetzt noch wieder dazwischen streuen würde. Und zwar war das noch die Frage, ob es von Seiten China oder ob du was dazu weißt, ob es von Seiten Chinas Versuche der Herstellung einer Gegenöffentlichkeit in anderen Ländern gibt, also Medien über Medien, Thinktanks oder andere Dinge. Also er meint entsprechend vor allem im Sinne gegen die Sinophobie, also gegen diese China-Hetze, die von den westlichen Imperialisten, oder von den Imperialisten.
Ja, das fängt an. Das kann man ganz eindeutig sehen. Also zum einen sieht man, dass englischsprachige Medien aus China ausgebaut werden, also chinesische englischsprachige Medien. So, das wird ausgebaut. Das ist so der eine Punkt. Ein Beispiel wäre sozusagen die Global Times. Das ist jetzt wirklich eine originär chinesische Zeitung, die aber doch auch wirklich sich versucht, offensiv in der Debatte, in der internationalen Debatte zu positionieren. Das wäre so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, der ist aber eher nicht wirklich rundgelaufen, das sind die Konfuzius-Institute gewesen, die es schon eine Weile gibt. Das ist sozusagen der Versuch gewesen, oder ist es noch, halt über so eine Art Kulturinstitut, zumindest in den Eliten, oder was heißt Eliten, also in den in kulturinteressierten Teilen der Bourgeoisie, sagen wir mal so, eben Fuß zu fassen. Ein Punkt, wo man es gut dran sieht, ist, dass China seit geraumer Zeit inzwischen auch einen Bericht über die Lage der Menschenrechte in den USA veröffentlicht. Ne? Und also was sie damit wollen, ist, liegt nun wirklich auf der Hand. Also insofern würde ich sagen, ja, und da wird auch, denke ich, noch einiges mehr kommen.
Gut, dann hatte ich eben noch eine Meldung von Grete, die ist jetzt aber wieder verschwunden. Hat sich erledigt.
Ja, ich wollte bloß eigentlich einen Zwischenruf machen. Die Deutsche Bank ist auch jemand, der immer mit den anderen Konzernen viel in Russland beschäftigt war. Also wenn es darum geht, welche Konzerne das eigentlich sind, welche Monopole, dann war da die Deutsche Bank auch immer dabei.
Dann wäre Erika dran.
Ich habe auch noch einen Zwischenruf nochmal zu der, also was China da an sozusagen an Gegendarstellungen und so macht. Also die chinesische Botschaft in Berlin, die macht sehr viel. Die gibt ständig Stellungnahmen raus. Wir haben auch eine jetzt in der Katz. Also das sind wirklich gute Sachen, sehr ausführlich, sehr sachlich und so. Also ja.
Ja.
Ich nehme an, das machen andere Botschaften auch.
Ja.
So, jetzt hätte ich gerade niemanden mehr auf der Liste oder der sich meldet. Möchte noch jemand? Warte mal kurz noch. Möchte noch jemand nachdenken? Gerne auch einfach reinschreien, falls es gerade mit dem Melden oder so nicht klappt. Denn daran soll es nicht scheitern. Ja, ansonsten würde ich sagen, beenden wir dann unseren Termin für heute. Jörg, möchtest du noch ein Schlusswort, etwas loswerden?
Nee, jetzt nicht speziell. Also wir werden ja weiter diskutieren, morgen noch die innereuropäischen Widersprüche, Samstag dann den historischen Bezug sozusagen und Sonntag die spannende Frage, wie es mit dem großen Krieg ausschaut. Also insofern, das Schlusswort ist dann der Sonntag, denke ich.
Genau, ich denke, wir nehmen alle die Sachen von heute schon mal mit und da wird sich sicherlich noch einiges dabei ergeben. Dann bedanke ich mich bei allen, die teilgenommen haben. Wie Jörg ja schon angedeutet hat, morgen geht es weiter, nämlich morgen um 11 Uhr mit dem Tomasz Kronisch zum Thema Imperialisten und imperialistische Bündnisse am Beispiel EU-Europa. Würde mich natürlich sehr freuen, oder wir alle würden uns freuen, wenn wieder viele dabei sind und wir wieder auch gut diskutieren können dazu.